Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home. Heute Folge 152, eine neue Folge Velo Race. Ja, heute wieder an meiner Seite der Thomas, ich glaube aus München, oder? Hallo Thomas.
Genau, guten Abend aus München. Freut mich dabei zu sein.
Ja, hallo nochmal auch zurück. Jetzt ist es schon eine Weile her, seitdem wir das letzte Mal Velo Race aufgenommen haben. Das waren ja damals die kleinen Folgen während dem Giro. War eine lange
Genau.
Zeit, auch nicht so, ja, vielleicht nicht die spannendste Zeit, aber ein paar Sachen sind ja jetzt doch passiert. Fangen wir vielleicht mal an mit der Dauphiné, doch vor der Tour noch das prestigeträchtigste Vorbereitungsrennen. Vielleicht Frage an dich, Thomas, wie hat sie dir gefallen?
Ja, ich fand das Rennen an sich sehr spannend. Vor allem auch mal der Auftakt war mal ganz was anderes mit einem Bergzeitfahren sozusagen als Prolog. Und ja, es war spannend zu sehen, wie sich dann die ganzen Tourfavoriten im ersten Duell geschlagen haben sozusagen.
Du hast es angesprochen, das Bergzeitfahren. Wer sich ein bisschen für die ganze Sache interessiert hat, der kam da um eine Meldung, war quasi gar nicht drum rum. Da hat sich nämlich der deutsche Zeitfahrmeister, der aktuelle, zu Wort gemeldet. Er fand das Ganze eher zirkushaft. Also, dass man da 3,8 Kilometer bei 10% den Berg hochfährt, das hat Toni Martin gar nicht gepasst. Hast du da Verständnis für diese Meinung?
Nee, eigentlich eher nicht. Und er hat ja auch gleich von anderen Fahrern in diversen sozialen Medien auch Kontra gekriegt, weil ich meine, wenn er das Bergzeitfahren nicht mag, dann kann er auch bei der Tour de Suisse an den Start gehen, wo es dann gleich zum Anfang ja ein Prologzeitfahren gab.
Was ich jetzt beispielsweise ganz interessant fand, dass auch von Tom Dumoulin da diese Breitseite, möchte ich fast mal nennen, er gab. Denn Tom Dumoulin ist ja ähnlich wie Toni Martin, Weltklasse Zeitfahrer, dem jetzt der Kurs auch nicht unbedingt gelegen hat. Und meinst du, Toni Martin hat die Aussage wenig später vielleicht sogar schon ein bisschen bereut?
Kann ich mir schon gut vorstellen, ja, weil das hat er, denke ich, eher im Affekt gesagt, weil vielleicht hat er sich auch was anderes vorgenommen für dieses Zeitfahren. Vielleicht hat er ehrlich gedacht, ja, er könnte irgendwie da vorne mitmischen. Das weiß man ja nicht.
Einer, der auf jeden Fall beim Prolog ganz stark dabei war, das war Alberto Contador. Ich habe schon gedacht, huiuiui, letzte Saison, jetzt haut er nochmal richtig einen raus. Hat den Prolog gewonnen. Mittlerweile weiß man, er fährt doch noch einige Zeit weiter, ist nicht seine letzte Saison. Hat dann aber auch im Laufe der Rundfahrt mehr und mehr nachgelassen und war am Ende nicht mal mehr auf dem Podium. Für mich doch ein Stück weit überraschend nach der Auftaktvorstellung.
Ja, also da weiß man nicht so genau, was da jetzt irgendwie los war. Und vor allem jetzt auch die Meldung kurz vor der Tour, dass er dann die spanischen Meisterschaften ausgelassen hat, weil er krank war. Und ja, vielleicht hat das da ja schon seinen Lauf genommen. Das weiß man ja nicht genau.
Fahrer, die mich auf jeden Fall überrascht haben, oder um einen Fahrer zu nennen, Dan Martin. Also von dem war ich wirklich sehr überrascht. Ein Fahrer, der in den Klassikern regelmäßig vorne mit dabei ist, der auch bei dreiwöchigen Rundfahrten jetzt immer mal wieder auch geglänzt hat, aber der für mich jetzt so als Gesamtklassementsfahrer jetzt im ganz hohen Gebirge noch nie in Erscheinung getreten ist, aber mit knapp 20 Sekunden Rückstand sogar Dritter geworden ist. Hättest du ihm das zugetraut?
Zuzutrauen war es ihm eigentlich, weil irgendwann war zu erwarten, dass er vielleicht mal irgendwann den Sprung macht. Und bei ihm ist es, glaube ich, auch das Problem, dass er sehr große Probleme irgendwie mit Allergien und Pollen und diesem ganzen Zeug hat. Und wenn er mal richtig gut durchkommt, dann kann es schon sein, dass der da mal vorne landet. Aber von ETX Quickstep, ich glaube, Alaphilippe, der war auch recht vorne dabei. Und das, ja, da haben sie jetzt zwei Fahrer bei der Tour auch, wo man gespannt sein kann, ob die auch vorne in der Gesamtwertung mitmischen können.
Ja, Quickstep dann und ATX Quickstep, dann auch so ein Team, das immer mal wieder da so junge Fahrer dann auch rausbringt, wenn man jetzt beispielsweise auch an Kwiatkowski denkt, der vor einigen Jahren bei der Tour ins weiße Trikot gefahren ist oder es ersatzweise für Quintana tragen durfte, so muss man es ja nennen. Jetzt Alaphilippe, ein guter junger Fahrer, Dschungels jetzt beim Giro, also in der Nachwuchsarbeit ATX ein ganz, ganz starkes Team, oder?
Ja, die haben halt das Auge für die Talente, also die züchten ja eigentlich nicht selbst hoch sozusagen, sondern ja, die verpflichten die halt zur rechten Zeit und entwickeln die dann halt ja zu guten Fahrern weiter.
Ja, vielleicht Gaviria schon gleich das nächste Beispiel. Ganz, ganz schneller
Genau,
Mann.
ja.
Letztes Jahr schon sehr stark bei der Tour de San Luis. Jetzt dieses Jahr Dein Team Ethics, ja. Ja, starke Doppelspitze, Alaphilippe, Dan Martin, auf jeden Fall. Wird man bei der Tour auch beide sehen. Ansonsten, es gab mal wieder, ich möchte fast schon sagen, das legendäre Duell Romain Bardet gegen Thibaut Pinot hat es
Ja.
letztes Jahr schon bei der Tour hin und wieder erlebt. Dieses Jahr hat sich Cummings leider eine andere Etappe ausgesucht, also konnte er den beiden dieses Jahr nicht in die Suppe spucken. Ansonsten hätte ich es jetzt nicht ausschließen wollen, dass es sich da in taktischen Mätzchen da oder in Spielchen da verstricken.
Nee, aber ganz spannend, wie sich diese beiden jungen Franzosen jetzt entwickelt haben. Thibaut Pinot hat in diesem Jahr einen riesigen Sprung im Zeitfahren gemacht und ist deswegen, denke ich, auch, ja, was das Tourpodium angeht, mit zu den Favoriten zu zählen. Und auch Romain Bardet hat sich enorm weiterentwickelt, wie ich finde.
Ja, Bardet auf jeden Fall auch immer ein sehr angriffslustiger Fahrer, der das Rennen sehr stark belebt. Meinst du denn, dass man sagt ja oft, wenn ein Fahrer sich im Zeitfahren stark verbessert, dass es ein Stück weit zu Lasten der Bergfähigkeiten geht? Jetzt hat man zumindest bei der Dauphiné gesehen, ja, mit den Allerbesten am Berg kann Pinot dann doch nicht mitfahren. Siehst du da die Gefahr, dass er vielleicht zu sehr Richtung Zeitfahren geschaut hat?
Das kann natürlich sein. Das wird man aber dann natürlich erst bei der Tour sehen. Zum Beispiel Nairo Quintana, der hat neulich, einfach habe ich das gehört, gesagt, sie haben es probiert mit 50 Kilo auf einem, mit seinen gefühlten 50 Kilo auf dem flachen Zeitfahren irgendwie seine Leistung zu optimieren. Aber es geht halt nur bis zu einem bestimmten Grad. Und er wollte es halt auch nicht übertreiben, damit er seine Kletterfähigkeiten nicht
Ja.
verliert. Ja, und das könnte jetzt natürlich bei Pinot der Fall sein, aber ja, ich glaube, in den letzten Jahren ist er immer die Tour de Suisse gefahren und ist da aber auch nie ganz, ja, wie soll man sagen, also ganz überragend gefahren, fand ich.
Ja, stimmt. Was mir noch aufgefallen ist, und ich weiß nicht, was ich ein bisschen befremdlich fand, es war so für mich jetzt so der erste. Das erste Aufeinandertreffen und das erste richtige Aufeinandertreffen so von Richie Porte und Chris Froome. Beide in guter Form angereist, waren auch immer unter den Besten mit dabei. Aber von Richie Porte kam so überhaupt keine Aktivität. Also gefühlt fahren sie noch im gleichen Team. Also gar kein Angriff in keiner Weise. Fand ich sehr komisch.
Ja, man hatte irgendwie so das Gefühl, dem Richie Porte ist das ganze Rennen irgendwie gleichgültig. Also der ist halt ja so gefühlt seinen Trainingsstiefel darunter gefahren und hat das mehr oder weniger als Tourvorbereitung gesehen. Aber ja, ich meine, als einer der Kapitäne bei der Tour kann man dann doch bei so einem Rennen schon mal mehr Aktivität zeigen, auf jeden Fall.
Genau, also was auch klar wurde, Team Sky mit einer ganz starken Truppe, die hatten da mit Wouter Poels, Sergio Henao, Chris Froome, dem Sieger und auch mit Landa, der dann nach dem Giro wieder zurückgekehrt ist, ganz, ganz starke Berghelfer dabei, haben das Rennen dominieren können. Aus deutscher Sicht fand ich es erfreulich, Emanuel Buchmann als 20. sicherlich bei der so gut besetzten Rundfahrt ein gutes Ergebnis, oder?
Es muss ja noch nicht heißen, dass er da schon in Topform war. Also es kann ja natürlich sein, dass er sich bei der Tour dann noch steigert. Also ja, aber es ist ein gutes Ergebnis für so einen jungen Fahrer auf jeden Fall bei der Dauphiné. Und da war er jetzt auch nicht, ja, da war er jetzt sozusagen das Who is Who, der Rundfahrer fast am Start.
Genau, also ganz vereinzelte Fahrer sind da jetzt nicht die Dauphiné gefahren. Du hast Nairo Quintana angesprochen, der hat dann später die Route du Sud in Angriff genommen, hat die auch gewonnen. Da war jetzt aber wirklich gar keine ernstzunehmende Konkurrenz dabei. Das zeigt unter anderem auch die Tatsache, dass da das Team Movistar einen Doppelsieg rausgefahren hat mit Marc Soler, sicherlich ein Fahrer, der hat jetzt letztes Jahr die Tour de l'Avenir gewonnen, ist sicherlich ein Ausrufezeichen, aber ein Fahrer, der jetzt bei den Profis noch nie wirklich in Erscheinung getreten ist.
Nee, und ja, also ich habe die Königsetappe zufällig ein bisschen verfolgt und das war ja, da war Quintana zum Schluss mit diesem jungen Hugh Carthy und Marc Soler dann sozusagen alleine und der Quintana hat ihm dann mehr oder weniger den Soler den Sieg überlassen und das war eigentlich eine ja, sehr nette Geste von ihm.
Ja, ich glaube generell, was man im Team Movistar ja sehr oft sieht, aus meiner Sicht als Valverde-Fan vielleicht sogar ein bisschen zu oft, dass da die Siege, wenn sie sicher sind, so hin und her geschoben
Wer war das beim Kriterium du Dauphiné, der da überraschend diesen einen Bergaufsprint gewonnen hat? Also das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Herrada, kann das sein?
Jesus Herrada, genau.
Ja.
Aber auch ein Fahrer, dem solche Aktionen auch wirklich liegen. Also der hat einen recht schnellen Sprint dafür, dass es eigentlich jetzt kein reiner Sprinter ist. Doch, kann er. Hat er schon hin und wieder mal zeigen können. Ich meine, er hätte auch, weiß nicht, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, auch mal eine Etappe bei der Route Süd gewonnen.
Was natürlich bei der Dauphiné, was ich noch sehr erfreulich fand, dass John Degenkolb da wieder vorne mitgefahren ist, also in den Sprints.
Genau, also sein Comeback hat er bei der Kalifornien-Rundfahrt gegeben. Ich denke auch noch immer, dass da einiges fehlt. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, ob es die Form in den Beinen ausschließlich ist. Es wird viel wahrscheinlich auch noch im Kopf sich bei ihm abspielen. Muss man jetzt mal sehen, wie es bei der Tour dann wird.
Ja, ich denke, es
Ja.
war überwiegend noch die Form, weil eine Etappe, da war wirklich perfekt angefahren worden und war so in zweiter, dritter Position. Und ich sage mal, vor einem Jahr hätte er die Etappe gewonnen, aber da ist er dann halt noch so ein bisschen durchgesackt auf, ja, Rang 6 oder 8 ist er da,
Das
8er oder
war die
so ist.
Boers und Hagen-Etappe, oder? Also
Genau,
hinten
ja.
raus noch ein bisschen. Genau. Ja, gut, Dauphiné haben wir angesprochen. Das Pendant zu Dauphiné ist die Tour de Suisse. Und da hat man aus meiner Sicht dann doch den ganz, ganz großen Durchbruch von dem nächsten Kolumbianer, möchte ich fast meinen, erlebt. Miguel Angel Lopez, 22 Jahre, glaube ich, alt. Da fragt man sich, warum hat denn Deutschland nicht solche Fahrer? Also das sind ja gefühlt 10 Fahrer, die da bei den Rundfahrten glänzen können.
Ja, es ist Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ja, trainieren wir falsch in Deutschland oder
Trainieren wir überhaupt?
vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir keine Hochebenen von 3000 Metern haben.
Ja, sicherlich. Wenn man jetzt hier sich mal die Top 10 anschaut am Ende, also ich denke, wir können es uns sparen, jetzt auf jede einzelne Etappe einzugehen. Dafür wollen wir viel zu sehr den Blick dann auch vorauswagen. Zweiter Platz, Jonny Sagirre, also auch bei der Tour de Suisse, Movistar mit vorne mit dabei. Warren Barguil, Dritter. Dann schon Charlinson Pantano. Hätte man vielleicht im Vorfeld auch nicht gedacht, dass er so weit vorne landet. Talansky, Fünfter. Van Garderen, Sechster. Dem hätte man wiederum vielleicht ein bisschen mehr zugetraut. Rui Costa, der schon zweimal, meine ich, gewonnen hat. Siebter, Kelderman, Achter, Spilak, Neunter. Und dann Sergej Czernecki, Zehnter. Wen man ein Stück weit vermisst, was mich auch stark gewundert hat, Geraint Thomas war gar nicht so weit vorne dabei.
Ja, er hat lange, also glaube ich, bis 3 Etappen vor Schluss recht gut mitgehalten, aber dann, ja, ist er halt mehr oder weniger, was heißt eingebrochen. Es war ja halt zum Schluss, war es glaube ich, die Top 10 waren wahrscheinlich noch so innerhalb von 2 Minuten oder so und ja, ist er halt ein bisschen rausgefallen am Ende.
Hat jetzt auch, heute konnte man lesen, er hätte jetzt bei der Tour sämtliche Gesamtklassements-Absichten, die er vielleicht irgendwo im Hinterkopf hatte, hätte er jetzt aufgegeben und würde sich jetzt voll Chris Froome unterordnen. Was meinst du, sagt er sowas, um ein bisschen den Druck vielleicht auch von sich zu nehmen und dann zu überraschen, oder sind da die eigenen Ambitionen jetzt komplett ad acta gelegt?
Ja, das eine ist immer, was die Fahrer sagen und das andere, was sie letztendlich tun. Ich denke, das ist ja natürlich auch so ein bisschen Diplomatik sozusagen, teamintern vor der Tour zu sagen, ja, wir haben eine klare Hackordnung, das hat man in anderen Teams jetzt auch gesehen, aber ja, kann schon sein, dass er da seine eigenen Ambitionen mal ein bisschen wahrnimmt, falls Froome schwächeln sollte.
Genau. Gut, während der Tour de Suisse, bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt auch noch während der Dauphiné war, die 100. Austragung rund um Köln. Sicherlich erwähnenswert, ein Stück weit deutsche Radsportgeschichte, die da auch mal wieder weiter fortgeschrieben wurde. Und ja, wie kann man es zusammenfassen? Ein Holländer zeigt den Deutschen, so leid es mir tut, die lange Nase.
Ja gut, aber damit muss man dann letztlich mal mit leben, dass die Deutschen dann bei solchen Rennen nicht immer alles abräumen können.
Ja, man hat schon ein Stück weit das Gefühl, also um es wegzunehmen, Dylan van Groenewegen, ich bitte um Verzeihung, falls ich den Namen jetzt nicht richtig ausgesprochen habe, hat das Rennen gewonnen vor André Greipel, und man hat so das Gefühl, so beim Giro konnte André Greipel keiner schlagen, und dann kommt er in die Heimat und dann kommt ein Holländer. Also es muss schon etwas Es muss schon etwas tragisch gewesen sein, auch für André Greipel.
Ja, man muss ja auch immer fairerweise sagen, vorherweg, dass das Profil ist ja nicht gerade leicht bei rund um Köln und ja, das geht den Sprintern dann doch schon ein bisschen in die Beine, denke ich.
Richtig. Wo wir beim Thema Tragik sind, einen Tag vorm Rennen ist Rudi Altig verstorben. Deutsche Legende. Sicherlich eine schwarze Stunde für den Sport. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es so schlimm um ihn steht.
Nein, es war halt auch nicht sozusagen öffentlich, dass es ihm ja, so richtig schlecht ging. Also es hieß ja, er ist nach kurzer Krankheit verstorben und ja, ist natürlich ein großer Verlust für den deutschen Radsport, aber auch international war er natürlich sehr, sehr anerkannt.
Wäre es nicht sogar so weit gewesen, dass sich dieses Jahr dann sein Weltmeistertitel auf Nürburgring zum 50. Mal gejährt hätte?
Genau, das wäre
Meine ich.
natürlich besonders schön gewesen, wenn er das noch mitbekommen hätte, dass quasi in diesem Jahr vielleicht mal wieder ein Deutscher seine Nachfolge, sein Erbe antreten würde.
Ja, und Tag nach rund um Köln ging es mit den schlechten Nachrichten schon weiter. Also Arthur Tabert hat dann noch bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Ich finde es Wahnsinn. Also er ist jetzt dann doch auch schon Anfang Mitte 70, so eine Vorbereitung von einem Rennen und er lebt ja für das Rennen, kostet sehr viel Kraft, das dann noch mit dieser Krankheit dann so zu bewältigen und jetzt sogar noch zu sagen, er macht das Ganze oder will das Ganze noch 3 Jahre weitermachen. Für mich ein zweischneidiges Schwert, so ein Stück weit bewundere ich das. Auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, ob es gut ist, es vielleicht gesünder, ein bisschen kürzer zu treten oder braucht er vielleicht genau das, so diesen Antrieb? Ich weiß es
Ja,
nicht.
ich weiß es auch nicht, aber es ist ja häufig so, dass die Leute, weiß ich nicht, wenn sie in Pension gehen oder in Rente gehen, dann plötzlich ohne Lebensinhalt dastehen. Und so ist es ja bei vielen Radsportlern auch, sobald die ihre Karriere beendet haben, müssen die erstmal wieder Halt im Leben sozusagen finden. Und bei solchen Leuten ist es, denke ich, ähnlich, dass sie für die Sache sozusagen leben und dafür alles geben.
Ja. Weiter ging es dann mit den nationalen Meisterschaften. Ist ja auch jedes Jahr immer eine Woche vor der Tour oder 1,5 Wochen vor der Tour eine ganz, ganz spannende Sache. Die Favoriten oder ja, die deutschen Favoriten für die Sprints konnten sich nochmal messen. Jeder war gespannt. Der große Kampf André Greipel gegen Marcel Kittel. Ja, und André Greipel wieder mit dem besseren Ende für sich. So deutsche Meisterschaft und Kittel. Scheinbar passt das nicht zusammen.
Nee, er hat es wieder nicht geschafft und hat sich auch relativ stark nachher darüber geärgert. Aber ja, gut, deutsche Meisterschaften sind natürlich immer, also oder generell Meisterschaften sind halt so eine Sache, weil du hast nicht richtig eine Mannschaft an deiner Seite. Und ja, Marcel Kittel hatte halt Toni Martin, der sozusagen alles für ihn gefahren hat. Und ja, umso ärgerlicher war es dann eigentlich, dass er dann André Greipel da den Vortritt lassen musste.
Ja, dennoch, also dritte deutsche Meisterschaft für André Greipel ist jetzt gleichgezogen mit Fabian Wegmann beispielsweise. Und mein erster Gedanke war eigentlich, okay, jetzt hat Greipel dreimal die deutsche Meisterschaft gewonnen, hat noch kein Gelb. Marcel Kittel hat jetzt schon zweimal die Auftaktetappe zur Tour gewonnen, hat Gelb geholt, aber hat noch keine deutsche Meisterschaft. Vielleicht zieht er zumindest beim gelben Trikot holen gleich. Mit den drei wäre ja nicht das Schlechteste und nicht das
Nee,
Unrealistischste.
das wäre nicht das Schlechteste, ja.
Ansonsten, ja, Toni Martin, wie man nicht anders erwarten konnte, hat den Titel im Zeitfahren geholt mit deutlichem Vorsprung auf Jascha Sütterlin. Dennoch mal wieder auch so ein Ausrufezeichen von Sütterlin, wie ich finde. Hat mich gefreut, das Ergebnis, Nils Pollitt. Dritter, also ich denke auch gerade die jüngeren Fahrer, die jüngeren deutschen Zeitfahrer, da kommt dann doch ein Stück weit schon was nach.
Ja, auf jeden Fall, ohne Nachwuchs stehen wir nicht da und ja, man muss nur halt sehen, dass man das Ganze irgendwie nachhaltig betreibt sozusagen. Und dazu wäre es halt wichtig, jetzt zum Beispiel, wo wir beim Thema Sponsoring sind, dass diese ganzen U23-Rennen, diese kleineren Rundfahrten einfach ja irgendwann wieder auf die Beine kommen, weil das sind halt, ist das täglich Brot für die jungen Fahrer.
Ja klar, und es zeigt ja auch den ganz, ganz Kleinen auch, dass es auch was gibt zwischen, ich sag jetzt mal, Profi und kleinem Bambini-Anfänger. Also, dass man da auch so die Entwicklung sehen kann. Und ich denke mal, wenn jetzt hier so ein Rennen U23 wäre, das ist ja doch was, was man sich auch mal gern anschauen kann. Und je mehr Radsport man sieht, umso eher entsteht da vielleicht auch eine gewisse Faszination oder ein gewisser Zug hin zu einer Sportart.
Auf jeden Fall, ja. Und ja, in anderen Ländern ist es halt anders, weil diese Rennen einfach eine ganz andere Tradition haben und von daher sind die eigentlich gar nicht, ja, wegzudenken.
Ich meine, es fängt ja beispielsweise schon damit an, dass in Frankreich die nationale Meisterschaft im Fernsehen übertragen wurde, beispielsweise.
Genau,
Fand ich
ja.
beispielsweise ein sehr, sehr spannendes Rennen. Arthur Guichaud hat sie gewonnen. Da hatte man wirklich einen klassischen Kampf zwischen Ethik, zwischen Agir d'Auxerre war mit im Spiel. Es war FDJ war mit im Spiel. Also es war wirklich. Da haben die Mannschaften wirklich gegeneinander gekämpft. Also ganz, ganz tolles Rennen. Und ich denke auch, die deutsche Meisterschaft, ich habe es im Ticker verfolgt. Da ging es ja hin und her. Eine Gruppe ging nach der nächsten Gruppe. Also das Rennen wurde versucht schwer zu machen. Es wäre sicherlich auch für den Zuschauer spannend gewesen, das Ganze zu verfolgen.
Ja, aber da sieht man auch mal wieder so, was so eine große Mannschaften ausmachen. Also damit hast du halt viel mehr Möglichkeiten, ein Rennen zu kontrollieren. Und ja, wenn die Mannschaften nicht so stark sind, dann ist es natürlich ja etwas unvorhersehbar und natürlich auch sind die taktisch cleveren Fahrer dann im Vorteil.
Also was für mich dann auch aus deutscher Sicht, um jetzt mal vom Männerrennen auf das Frauenrennen umzuswitchen, was mich da wirklich richtig gefreut hat, war dann der Sieg von Trixie Worrack. Für alle, die es nicht wissen, sie hat Anfang des Jahres einen schweren Unfall gehabt, ihr musste eine Niere entfernt werden und jetzt der deutsche Meistertitel. Noch dazu, sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ist jetzt Mitte 30. Ganz, ganz tolle Geschichte, wie ich finde. Vielleicht so ein bisschen, kann das so ein Stück weit ein Pendant zu John Degenkolb vielleicht bei der Tour sein, so nach schwerer Verletzung wieder zurückkommen.
Ja, wollen wir hoffen für John Degenkolb, aber es wird natürlich nicht leicht, weil es gibt auch nicht so super viele Etappen, die jetzt ein John Degenkolb mit seiner Charakteristik als Fahrer ja jetzt zwingend gewinnen müsste, weil in den flachen Sprints wird sowieso, denke ich, schwierig und ja, bei den anderen Etappen muss man sehen.
Vielleicht kann er ja noch davon profitieren, dass ihm viele Fahrer dieser absolute Spitzenklasse aktuell noch nicht zutrauen. Und vielleicht gibt es ja doch auch die Möglichkeit, mal in eine Gruppe mitzugehen. Also das war so ein Gedanke, den ich da jetzt hatte,
Ja,
dass man
natürlich, als Plan B so.
ja, also sicherlich, also John Degenkolb könnte man vielleicht, wenn man jetzt unterschätzt in der aktuellen Verfassung, schon durchaus mal zugestehen, mal in so eine Gruppe zu gehen. Hat man ja immer mal wieder gehabt, dass Fahrer auch aus Gruppen mal eine Etappe gewinnen konnten.
Zumal, ja, ich will ja jetzt nichts Böses unken, aber das Team Giant Alpecin ist ja jetzt in diesem Jahr nicht nur auf die Sprints ausgerichtet und da ist die Frage, ob die, ja, wie stark die sich dann noch reinhängen für John Degenkolb überhaupt.
Ja. Wenn wir jetzt aber noch mal kurz dann, bevor wir dann wirklich endgültig zur Tour übergehen, nochmal kurz bei den nationalen Meisterschaften bleiben oder auch den, ja, ein bisschen ins Internationale reingucken. Für mich auch eine Meldung, wo ich echt nur mit dem Kopf schütteln konnte, war, Buhani ist erstmal aus den französischen Meisterschaften ausgestiegen und verpasst jetzt die Tour. Also jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt sonderlich mag, jetzt weder als Fahrer noch jetzt so als Mensch, was ich so mitbekommen habe. Aber hast du da mitgekriegt, was da wirklich im Detail abgelaufen ist? Also ich habe nur wilde Spekulationen gehört.
Ja, es soll wohl so gewesen sein, dass in dem Hotel, in dem er war, nachts irgendwelche Leute Lärm gemacht haben und er hat halt dann in dem Hotelzimmer in dem entsprechenden geklopft. Ja, und dann kam es wohl zu einem Handgemenge und da hat er dann wohl zugelangt und sich dabei so schwer an der Hand verletzt, dass er jetzt nicht bei der Tour starten kann.
Wahnsinn. Also ich meine, im Endeffekt, ich glaube, am besten kann man es zusammenfassen mit selber Schuld, oder? Also
Ja, also scheint auch ein Fahrer zu sein, dem ziemlich schnell die Nerven durchgehen.
ja, gut, aber hat man schon des Öfteren mal so wahrgenommen.
Ja.
Ja, und noch die ganz, also wirklich jetzt vor der Tour noch die letzte Mitteilung oder ganz, ganz schöne Mitteilung auch aus deutscher Sicht. Bora hat einen neuen Co-Sponsor und will jetzt nächstes Jahr in die World Tour und da auch ganz, ganz groß angreifen.
Ja, das Unternehmen Hansgrohe, und das ist ja sozusagen, wie soll man sagen, eine sehr gute Kooperation mit Bora, weil Bora macht ja Küche und die machen so mehr oder weniger Armaturen und wollen da jetzt, wie ich das verstanden habe, auch stärker in den Markt Küche reindrängen sozusagen und haben sich da jetzt mit Bora zusammengetan. Ja, und das Budget soll recht groß sein und es werden auch schon diverse Fahrernamen für die nächste Saison gehandelt und da sollen wohl dann auch ein oder zwei Kracher dann kommen.
Ja, also Namen, die da spekuliert wurden, Peter Sagan, Rafael Majka, also Ralf Denkesdasch, der Manager, ist schon ein bisschen zurückgerudert und meinte, ja, Sagan ist dann vielleicht doch noch nicht ganz so die Kragenweite, aber wer wären denn jetzt für dich so Fahrer, die realistisch wären?
Realistische Fahrer, ja, zum Beispiel Toni Martin, dessen Vertrag am Jahresende ausläuft. John Degenkolb ist natürlich auch vielleicht irgendwo ein Thema, weil der hat ja schon immer geliebäugelt, eventuell zu Trek zu wechseln und das Team Giant Alpecin eventuell zu verlassen. Und ja, es wurde halt auch noch spekuliert, dass, falls Sagan kommen sollte, auch Rafael Majka mitkommen soll. Und so wie ich das richtig verstanden habe, hat der Ralf Denk ja auch gesagt, sie wollen auch bei den großen Landesrundfahrten vorne angreifen. Und da muss ja schon wirklich ein richtig guter Klassementsfahrer geholt werden.
Ja, die Frage, die ich mir da stelle, ist, ein Klassementsfahrer alleine wird wahrscheinlich nicht reichen. Man braucht ja dann auch die entsprechenden Helfer, um die dann auch wirklich zu unterstützen. Wenn ich mir jetzt beispielsweise mal, jetzt abseits von den drei wichtigen Rundfahrten, jetzt beispielsweise mal den Fahrer Sagan mal nehme, der war jetzt bei Paris-Roubaix ziemlich schnell isoliert. Mir würden jetzt allerdings auch aus dem Team Bora jetzt nicht wirklich viele Fahrer einfallen, die ihn da wirklich im Finale nochmal nach vorne bringen. Ähnlich ist jetzt bei den dreiwöchigen Rundfahrten. Also so Maika, Dominik Nerz hat jetzt bis jetzt noch nicht wirklich ganz, ganz groß glänzen können am Bergen. Emanuel Buchmann ist noch ein junger Fahrer, wo man jetzt auch noch nicht sagen kann, ob der wirklich jetzt mal zum Edelhelfer taucht. Ich würde es mir nicht wünschen. Ich würde mir eher wünschen, dass er zum Kapitän heranreift. Ich weiß nicht.
Zumal der Ralf Denk ja auch gesagt hat, sie haben weiterhin das Ziel, junge Deutsche, also einen jungen deutschen Rundfahrer zu entwickeln.
Ja.
Also dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass man jetzt einen Star sozusagen holt und dann die anderen dafür alle arbeiten müssen, sondern ich denke eher, dass es auch so mehr gedacht ist, dass die dann sich vielleicht eventuell im Windschatten eines großen Fahrers dann mitentwickeln können.
Genau, also quasi ein großer Fahrer, der jetzt erstmal den Druck von den anderen nehmen würde, und das jetzt nicht ARD, ZDF und wie sie alle heißen, die Emanuel Buchmann-Cam einführen und dann auf Schritt und Tritt dabei sind, so wie es ja beispielsweise die Yogi-Cam gibt.
Ja, genau.
Und ich denke aber auch, dass man solche Bilder nicht sehen würde von Buchmann während der Tour. Bin ich mir nicht relativ sicher, dafür hat er gar keine Zeit. Aber ja, ich bin gespannt. Da scheint eine ganz schöne Dynamik drin zu sein. Das Transferfenster öffnet ja am 1. August oder dann darf man bekannt geben, wo man hinwechselt. Und es sind ja
Ja.
einige große Namen. Also Philipp Gilbert ist ja beispielsweise dann auch ohne Vertrag. Da wird sicherlich einiges hin und her getauscht werden.
Ja, und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht mehr genau aus dem Kopf, am ersten oder am zweiten Ruhetag wird auch das neue Team mit diesem Sponsor aus Bahrain vorgestellt, wie das genau aussehen soll. Und ja, da werden auch schon die verschiedensten Namen in dieser Mannschaft gehandelt.
Ja, so also Nibali war ja da immer so der an allererster Front da genannt wurde. Wenn man Nibali hat, dann hat man schon ein Drittel des Teams voll, weil der will dann seine 5, 6 Helfer mitnehmen.
Genau, es wurde auch gemutmaßt, dass es eventuell eine Fusion mit Lampre dann gibt, aber das scheint alles irgendwie noch nicht spruchreif zu sein.
Genau, gut. Jetzt waren wir mal mit dem Rückblick oder mit den Sachen, die es jetzt bis jetzt gab, soweit durch, widmen wir uns der Tour. Es sind jetzt nur noch 2 Tage, also wie geht's dir? Also ich freue mich jetzt einfach schon riesig und kann es eigentlich kaum noch erwarten.
Ja, riesig. Also vorhin, als die Teampräsentation lief, also als wir angefangen, lief sie ja noch und da kam schon wieder so richtig dieses Tour-Feeling auf, auch vor allem, was sie sich da dieses Jahr wieder ausgedacht haben, dass sie da irgendwie die Fahrer mit irgendwelchen Militärfahrzeugen auf die Bühne fahren.
Also ich finde allein schon immer auch die Musik schon so klasse. Also ich finde irgendwie, jede größere Rundfahrt hat dann schon wieder diese spezifische Musik am Podium beispielsweise. Weil wenn man die dann mal wieder hört, da ist man gleich wieder in Stimmung. Also so geht's mir.
Ja.
Ja, jetzt gucken wir doch einfach mal durch, was für Fahrer da jetzt überhaupt am Start stehen. Also die Teams sind ja jetzt seit 2, 3 Tagen komplett, die da jetzt nominiert wurden. Es gab die eine oder andere Überraschung. Ich würde jetzt einfach mal entlang der Startnummern gehen und mal,
Ja, alle Teams mal
dass wir
durchgehen
die
einfach.
Teams einfach mal bewerten. Fangen wir an mit Team Sky, dem Team des Vorjahressiegers. Mit dabei Chris Froome, Sergio Henao, Vasil Kirienka, Mikel Landa, Mikel Nieve, Wouter Poels, Luke Rowe, Ian Stannard und Geraint Thomas.
Ja, natürlich, also für mich absolut persönlich das Team, das im Hochgebirge am stärksten besetzt ist, und da muss sich Chris Froome absolut keine Gedanken machen, dass es an dem Team scheitern sollte. Ist nur die Frage, ja, das einzig kleine Fragezeichen steht eventuell noch hinter dem Kapitän, wie der dann wirklich in Form ist, weil ich fand jetzt auch bei der Dauphiné war er nicht so überragend, wie er schon gewesen ist in den Jahren zuvor.
Ja, Mikel Landa aus dem Giro ausgestiegen. Dauphiné jetzt wieder ganz passabel, ist auch Trentin-Rundfahrt schon vorher gefahren. Wie siehst du das? Kommt er dann auch frisch zur Tour oder spürt er das, dass er doch schon ein paar Renntage mehr drin hat als jetzt der Durchschnittsfahrer?
Ja, ich glaube, er ist recht früh oder in der Mitte des Giros quasi ausgestiegen. Und ja, ähnlicher Fall ist Tom Dumoulin. Und das ist halt sehr schwer zu sagen, wie diese Fahrer zurückkommen. Also ich denke, er wird nicht der Letzte sein, der bei Froome am Berg sein wird. Aber er wird auf jeden Fall gute Dienste vollrichten können.
Leopold König fehlt.
Ja, schade. Also ich hätte gedacht, dass der dabei ist. Also bei der Tour de Suisse war noch dabei, aber hat es nicht gepackt.
Irgendwie auch schade, gerade wenn man vorher über Team Bora geredet hat. Das war ja doch über Jahre hinweg der Vorzeigefahrer, der mit Sicherheit auch maßgeblichen Anteil daran hatte, dass Team Bora überhaupt mal zur Tour eingeladen wurde, der da mit seinem Etappensieg und Platz 7 war es, glaube ich, bei der Vuelta vor 2 Jahren das Team auch in der breiteren Öffentlichkeit, ja, so ein bisschen vorgestellt hat. Im Nachhinein war es die richtige Entscheidung zu wechseln. Ich meine, aus finanzieller Sicht bestimmt.
Aus finanzieller Sicht bestimmt, aber es muss halt jeder Fahrer für sich selbst entscheiden, ob er sozusagen den Ruhm will oder das Geld nimmt. Aber ich glaube, er ist ja letztes Jahr beim Giro Sechster oder Siebter geworden, nachdem Port ausgefallen war. Von daher hat er da ein gutes Resultat schon erzielt, aber in diesem Jahr war es dann doch echt recht dürftig. Und es ist natürlich auch schwierig für einen Fahrer, sich dann weiterzuentwickeln, wenn du bei einem großen Team fährst und immer nur Mannschaftsaufgaben übernehmen musst.
Was für mich die größte Überraschung ist, Kwiatkowski fehlt. Also Ex-Weltmeister mit der Königstransfer würde ich ihn jetzt mal nennen, neben Landa zum Team Sky.
Ja, aber ich denke, Kwiatkowski, der schielt eher ja, Richtung Olympia und vorher Polen-Rundfahrt. Ich glaube, die Polen-Rundfahrt findet ja dieses Jahr
12. Juli geht's los.
genau früher statt, und für ihn ist es, denke ich, nicht der schlechteste Deal, dass er da in seiner Heimat dann noch fahren kann.
Okay, und dann vielleicht eher hinten raus, dann nochmal Lombardei, sowas. Naja, mal gucken. Also wird man sicherlich erst in 1, 2 Monaten beurteilen können, was da jetzt der beste Weg war.
Auf jeden Fall das Team Sky mit einer sehr, sehr starken Mannschaft.
Nächstes Team, und ich würde es jetzt mal als die größten Herausforderer vom Team Sky bezeichnen, Team Movistar, an der Spitze angeführt von Nairo Quintana. Dann Alejandro Valverde, Wina Annacona, Imanol Erviti, Jesus Herrada, den wir vorhin angesprochen hatten, Gorka Isagirre, sein Bruder Jon Isagirre, Dani Moreno und Nelson Oliveira.
Ja, also steht dem Team Sky eigentlich wenig nach. Was mir eigentlich so ein, ja, mir fehlt eigentlich so ein Fahrer für die Flachetappen, der sozusagen den Quintana und ja vor allem den Quintana aus dem Wind halten kann. Also da hätte man vielleicht doch einen Castroviejo oder sonst irgendwie einen, der noch richtig gut bolzen kann, vielleicht noch eintauschen können.
Also
Aber ansonsten.
ich glaube, der Fahrer, der dafür oder für diese Helferaufgaben genutzt werden soll, ist, glaube ich, Imanol Erviti, also ein Fahrer, der das doch recht gut macht. Was mich überrascht hat, ist, dass Nelson Oliveira ins Aufgebot gerückt ist. Der war ja auch lang verletzt. Ich denke, dass generell vielleicht auch die Sache, dass jetzt wenige fürs ganz Flache dabei sind, ist auch der Tatsache geschuldet, dass einige verletzt waren. Beispielsweise auch ein Adriano Malori, den ich mir gut hätte vorstellen können, als guter Zeitfahrer, ist ja auch verletzt gewesen, kehrt langsam zurück. Ansonsten, ja, ganz, ganz starkes Team. Muss man mal sehen, inwieweit Valverde sich da voll aufopfert oder doch noch ein Stück weit auf Etappenjagd geht oder schon Richtung Olympia guckt und sagt, das ein oder andere Korn spart er dann doch.
Ja, aber es ist natürlich ein Mann, der auch nicht nur mit seiner reinen physischen Präsenz, sondern auch mit seiner Erfahrung Quintana noch sehr weiterhelfen kann.
Absolut, ja. Ansonsten ganz, ganz starkes Team. Also Winner Anacona hat ganz starke Arbeit geleistet, beispielsweise für Jon Izagirre bei der Tour de Suisse. Izagirre ist da ja Zweiter geworden. Jesus Herrada, Dauphiné eine Etappe gewonnen. Dani Moreno, braucht man, glaube ich, auch nichts mehr groß
Nee,
zu
braucht man
sagen.
nichts mehr drüber zu sagen. Ja, und Anacona erinnere ich mich auch noch letztes Jahr Alpe d'Huez. Da war er einer der wichtigsten Männer für Quintana.
Genau, neben Serpa, oder?
Ja, genau. Kolumbianer halt zusammen.
Genau, wir wissen, das wissen wir ja sehr gut aus unserem gemeinsamen Erlebnis, auch
Genau.
Richtung Salto Alm, genau. Und die Fans sorgen da auch dafür, dass es so bleibt. Ja, nächstes Team, Team Astana, Fabio Aru, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Andrej Grifko, Tanel Gangert, Alexei Lutsenko, Diego Rosa, Lucio Sanchez und Paolo Tirolongo.
Ja, also für mich ein starker Kapitän, aber es fehlt so ein bisschen, also hinten raus wird es natürlich schwierig werden, weil viele Fahrer dabei sind, wie ein Vogelsang oder wie ein Kangert oder Nibali auch, die einfach den Giro schon in den Beinen haben und da muss man halt sehen, wie das hinten raus wird. Und zum anderen, die zweite Frage, wie wird sich Nibali einordnen? Ist schwierig zu spekulieren. Also er hat gesagt, Aru ist der Kapitän. Er will sich auf Olympia vorbereiten. Aber jetzt hat er schon wieder gesagt, er will gucken, wie die erste Woche läuft und dann schauen, wie es geht.
Ja, ich glaube, das ist für ein Team halt keine gute Voraussetzung, wenn schon die Spannungen im Team anfangen und man da merkt, es geht nicht vielleicht bei
Ja,
allen in die gleiche
zumal es
Richtung.
ja auch bevorsteht, dass sich Astana und Nibali trennen werden und die beiden, also Aru und Nibali, sowieso nicht das beste Verhältnis haben und ja, kann man sich schon fragen, warum man dann die beiden größten Fahrer, die man in der Mannschaft hat, zur Tour schickt.
Ja. Diego Rosa und Tirolongo, zu welchem Lager der beiden würdest du die jeweils zuordnen?
Ja, also die würde ich jetzt, also ich würde das nicht so in Lager einteilen, aber Tiralongo ist und Rosa sind beides natürlich sehr, sehr gute Helfer und vor allem Rosa, der hat sich in der letzten Zeit, vor allem im letzten Jahr, sehr, sehr stark entwickelt und er könnte Gold wert werden für Fabio Aru, falls der noch ums Podium kämpfen sollte. Und von Aru selbst muss man natürlich sagen, dass er jetzt im Vorfeld nicht die Ergebnisse gezeigt hat, aber es ja war auch in anderen Jahren schon so und von daher muss man sich da einfach überraschen lassen.
Luzenko, der Quotenkasache? Fragezeichen.
Genau.
Gut, gehen wir vielleicht einfach weiter. Ja, Alberto Contador für das Team Tinkoff an. Peter Sagan mit dabei. Maciej Bodnar, Oskar Gatto, Robert Kieselowski, Roman Kreuziger, Rafael Majka, Matteo Tosato bei seiner gefühlt 100. Tour und Michael Wahlgren.
Ja, also zwei Kapitäne, Peter Sagan für die Sprints, Alberto Contador für die Gesamtwertung. Bei beiden muss man sehen, dass man die Ambitionen unter einen Hut bekommt. Im Zweifel sollte Contador wirklich ums gelbe Trikot kämpfen, kann ich mir auch von Peter Sagan vorstellen, dass er sich da mal einfach in den Dienst stellt. Also ich denke, das grüne Trikot, da wird es schwierig, das dem Peter Sagan irgendwie streitig zu machen, weil es einfach so überragend auch über jedes Terrain einfach kommt. Ja, und ansonsten, Rafael Majka hat auch schon den Giro gefahren und ja, in den Bergen muss man natürlich sehen, dass diese Mannschaft Tinkoff mit Team Sky und Team Movistar, denke ich, nicht ganz mithalten kann.
Vor allem in der Breite nicht. Natürlich, man hat da jetzt einige Fahrer auch abgestellt für Sagan, wenn ich jetzt mal an vielleicht Bodnar oder Gatto denke, die
Ja,
jetzt im
auf jeden Fall.
Hochgebirge sicherlich nicht mithalten können. Tosato auch nicht, aber der wird eher den Kapitän de la Route machen, wie man so schön sagt. Ich bin da jetzt wirklich mal gespannt. Also die Sache mit Sagan, dass er helfen wird, kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, Es kann sicherlich auch mal so ein taktisches Element sein, Sagan in die Gruppe zu stecken, falls Contador von hinten kommt. Sagan gewinnt da die Zwischensprintwertung und so haben beide was davon. Also durchaus denkbar, dass das so läuft. Nächste Truppe, Ageo Désert La Mondiale, angeführt von ihrem Kapitän Romain Bardet. Dahinter Jan Bakelands, Michael Jarrell, Samuel Dumoulin, Ben Gastauer, Cyril Gauthier, Alexis Gougard, Domenico Pozzovivo und Alexis Villamoos.
Ja, Pozzovivo in diesem Jahr mit gefühlt 38 Jahren bei seiner ersten Tour. Hat auch schon den Giro gefahren, aber enttäuschend, wie ich fand. Und ja, ansonsten die Mannschaft voll, denke ich, auf Romain Bardet ausgerichtet, der dieses Jahr in der Gesamtwertung ja doch in die Top 5 fahren soll.
Pozzovivo, jetzt ordnet er sich dann hundertprozentig unter. Also ich meine, französisches Team, alle für Bardet sollte man eigentlich meinen, aber meinst du, er hat da vielleicht sogar noch eigene Ambitionen auch, zumindest mal auf eine Etappe sicherlich, oder?
Ja, eventuell schon, aber ich glaube, weil er auch schon den Giro gefahren ist, dass er einfach nicht, also Pozzovivo hat für mich in den letzten beiden Jahren doch schon ziemlich abgebaut, also dass er da auch nicht mehr die Fähigkeiten hat, selbst irgendwie groß auf eigene Karte zu fahren. Wen man natürlich noch im Auge behalten muss, ist Alexis Villamoe, der im letzten Jahr war es, glaube ich, an der Mille de Bretagne gewonnen hat, und das ist halt ein Fahrer, der auch bei so kurzen Uphill-Finishes dann ganz vorne landen kann.
So, als nächstes ein Team, das holländische Team angeführt, also Lotto NL Jumbo angeführt von Wilco Kelderman, dieses Jahr ja leider ohne Robert Gesink, der hat sich leider verletzt, aber dabei George Bennett, Dylan Groenewegen, Fun habe ich glaube ich vorhin dazu gedichtet, oder ich weiß gar nicht, ob das dazu gehört, Bert-Jan Lindemann, Timo Rosen, Martin Weinand, Sepp van Marke und aus deutscher Sicht ganz, ganz erfreulich, Paul Martens, der letztes Jahr sein Debüt gefeiert hat, wieder dabei. Ja, und Robert Wagner, also der wird ja sicherlich dem Dylan da, um mal den Nachnamen auszusparen, sehr, sehr dankbar sein.
Ja. Ja, aber ich weiß nicht genau. Ich habe es vorhin mitbekommen. Ich glaube, der Dylan Groenewegen war gar nicht bei der Präsentation, weil es ihm nicht so gut ging. Kann es sein? Ja, und da muss man sehen, wie der sich dann in den Sprints bewegen kann. Aber natürlich mit Robert Wagner, einem exzellenten Mann, der sich in den Sprints sehr gut auskennt und dort natürlich ihn sehr gut nach vorne manövrieren kann.
Der
Und
auch bei
ansonsten.
Paris-Roubaix richtig klasse gefahren ist noch
Ja.
dazu, ne? Und vielleicht für die, die die ganze Story noch nicht kennen, Robert Wagner hat sich jetzt nicht wirklich viele Chancen auf die Tour ausgerechnet. Ich glaube, es ist auch seine erste, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig
Ja,
sicher.
ich glaube schon.
Er hätte jetzt nicht wirklich Chancen gehabt, wenn es da nicht dieses niederländische Talent Groenewegen geben würde. Es hat sich so im Jahr oder im Frühjahr ein bisschen heraussignalisiert, dass Wagner da wohl der ideale Anfahrer ist. Und gerade in den letzten Wochen hat der junge Holländer mehr und mehr auf sich aufmerksam machen können und war dann ein Stück weit auch der Türöffner für Robert Wagner. Also man kann, denke ich, schon sagen, ohne Groenewegen kein Wagner.
Nee. Also ansonsten wäre er wohl nicht dabei gewesen. Ja, und ansonsten ist es aber, denke ich, eine relativ, ja, junge Mannschaft noch. Also nicht, hat nicht die größte Erfahrung, und ansonsten geht man auf Etappen und versucht, Wilco Kelderman in die Top 10 zu fahren.
Kommen wir jetzt mal von einem jüngeren Team zu einem etwas älteren Team,
Gesetzteres
Drexel,
Alter.
Bredow, Bauke Mollema, Fabian Cancellara, letzte Tour, da wird man gespannt sein, was passiert. Markl Irisar, ein alter Baske, Grigori Rast, ein älterer Schweizer, Frank Schleck, ein älterer Luxemburger, Peter Stettiner, da noch, ich würde jetzt mal sagen, sogar noch im mittleren Alter, Jasper Stuyven, Edward Theuns, die jüngere Generation und dann Heimer Zubeldia, Jahrgang 77, also das sind dann schon die ganz alten Kanten.
Ja, aber da wird man sehen, Erfahrung zahlt sich doch manchmal aus. Und ja, ich denke, ja, auch wieder ein Fahrer für die Gesamtwertung, Bauke Mollema, wird versuchen, wieder die Top 10 anzupeilen. Und ansonsten Fabian Cancellara natürlich besonders motiviert, weil wir dieses Jahr in der Schweiz, in seiner Heimat in Bern sind. Und ich denke, da so die Etappe wird er sich auch ausgeguckt haben, mehr oder weniger, weil am Anfang, ja gut, da hat er nicht so die super Chancen, weil es halt gleich mit einer Sprintetappe losgeht, aber wird man dann sehen.
Ein Team, das sich ganz besonders auf den Abstecher in die Schweiz freuen dürfte, das Team IAM Cycling. Das letzte Mal bei der Tour, das Team wird sich leider auflösen. Angeführt von Matthias Frank, noch dabei Steph Clement, Jérôme Coppel, Martin Elmiger, Sondre Holst Enger, Reto Hollenstein, Lee Howard, Oliver Neeson und Charlinson Pantano.
Ja, also wieder Matthias Frank für die Gesamtwertung. Letztes Jahr ist er ja schon in die Top 10 gefahren. Und ansonsten werden, glaube ich, alle Fahrer wirklich in diesem Team versuchen, sich irgendwie zu präsentieren, weil es geht ja letztlich für alle darum, einen neuen Kontrakt für die nächste Saison herauszufahren.
Ja, Pantano vielleicht noch ein Fahrer, den man nochmal rausnehmen kann. Bei der Tour de Suisse Vierter geworden.
Hat eine Etappe gewonnen, ja.
Ein Fahrer, der vielleicht überraschen kann, oder? Der
Ja, vielleicht geht er auch aufs Bergtrikot. Also das wäre natürlich eine Option für einen Kolumbianer immer.
Richtig, also bin mal gespannt, wo der eine oder andere Fahrer aus dem Team nächstes Jahr landet. Fährt ja auch Roger Kluge in dem Team, Etappensieger beim Giro. Jetzt bei der Tour nicht dabei, aber sicherlich auch spannend, wo es ihn hin verschlägt. Team Cannondale, angeführt von Pierre Rolland, Matty Preschel ist mit dabei, Lawson Craddock, Alex Haus, Christian Koren, Aussprache, wie gesagt, bin ich mir nicht immer ganz hundertprozentig sicher, Sebastian Langefeld, Ramunas Navarauskas, Tommy Eldersluckter und Dylan van Baarle. Da ist er eigentlich, kann man sagen, wenn man jetzt Pierre Rolland, Lawson Craddock so ein Stück weit rausnimmt, ist das das Klassiker-Team von Cannondale.
Ja, so ungefähr. Ja, also Navarauskas ist natürlich ein Fahrer, der immer für einen Etappensieg, also auch aus einer Gruppe oder mit einer Finisseur-Attacke gut ist. Und ansonsten bin ich sehr gespannt, ob Pierre Rolland das umsetzen kann, was man angekündigt hat. Also die Mannschaft Cannondale hat er ja da den Mund schon sehr voll genommen, dass dieser Fahrer in den letzten Jahren mit Methoden aus dem von vor 100 Jahren trainiert hat, so ungefähr, und er jetzt gefühlt um 200% besser sein soll.
Ja, hat man zumindest bis jetzt in dieser Saison noch nicht so mitbekommen oder ist an mir vielleicht vorbeigegangen. Gut, die Helfer, die er da hat, vielleicht außer Lawson Craddock, ist halt nicht ganz so viel am Start, aber vielleicht kann das ja auch ein Vorteil sein, dass man da vielleicht unscheinbar agiert und ist ja auch immer ein Fahrer, der sehr, sehr schnell auch das Hauptaugenmerk vielleicht auch mal vom Gesamtklassement wechselt hin zum Bergtrikot beispielsweise.
Ja.
Thomas?
Ja, hörst du mich noch? Ich höre dich irgendwie nicht mehr.
Thomas, bist du wieder da?
Ja,
jetzt bin ich wieder. Ich hatte, glaube ich, eine schlechte Leitung.
Ja,
lass uns einfach mal 5 Sekunden ruhig sein und dann fange ich wieder an, dann kann man es vielleicht rausschneiden. Ja, Pierre Rolland, kann man wirklich gespannt sein. Fahrer, der ja auch relativ schnell dann auch mal das Hauptaugenmerk vom Gesamtklassement auf das Bergtrikot beispielsweise umlenken kann. Also ich denke, auch in der Wertung sicherlich ein Fahrer, auf den man gucken kann.
Ja, man muss natürlich, also das Wichtigste bei diesem Fahrer ist natürlich, den irgendwie durch die erste Woche zu manövrieren, ohne dass er 10 Minuten verliert.
Ja, wobei das natürlich dann auch Chance und Pech zugleich sein kann. Er hat jetzt in den letzten Jahren ja auch öfter mal davon profitieren können, dass er da diesen Rückstand fressen konnte
und konnte sich auch bei
einen oder anderen Etappe ja dann auch wirklich exponieren, genau. Kommen wir zur nächsten Truppe, BMC Racing Team. Und da ist das Erste, was mich sogar gewundert hat, Richie Port geht als Kapitän ins Rennen. Ja. Amerikanisches Team, 91 für Richie Port, Van Garderen mit der 99.
Ja, aber ich meine, man hat ihn ja als sozusagen die Hoffnung jetzt geholt, dass man bei der Tour de France um den Sieg mitfahren kann. Und ja, das ist eigentlich nur folgerichtig, dass man ihn zum Kapitän macht. Ja, weil Van Garderen, keine Ahnung, vielleicht war man da auch ein bisschen enttäuscht, dass er bei der Tour de Suisse diesen einen schlechten Tag hatte, als es so kalt war. Aber es ist, denke ich, eine sehr gute Doppelspitze, mit der man viele, viele Möglichkeiten hat.
Auch dabei Brent Bookwalter, Markus Burkhardt aus deutscher Sicht sehr, sehr schön, Damiano Caruso, Ron Dennis, Amael Molinar, Michi Scheer und Greg van Avermaet. Also ich würde jetzt mal sagen, außer für die absoluten Massensprints, für alle Terrains was dabei.
Ja, auf jeden Fall, für jedes Terrain ein Fahrer.
Genau, und ja, mit Port und Van Garderen, mit Doppelspitze muss man einfach mal gucken, wie sie vielleicht harmonieren. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man in die Situation kommt, dass beide gegeneinander fahren müssen oder werden. Ich denke, sie werden da sich da doch eher, bei Richie Porte hat man es gesehen, eher passiv verhalten und einfach mal gucken, zu wie viel es reicht, oder?
Ja, ich denke, die werden einfach mitfahren und gucken, was geht und dann ja in den Alpen eventuell Attacken starten und mannschaftstaktisch operieren.
Ein weiteres Team, Dimension Data, Mark Cavendish, Nathanael Behane, Edvald Boson-Hagen, Stephen Cummings, Bernhard Eisel, Reinhard Janse van Rensburg, Serge Pauwels, Mark Renshaw und Daniel Tecklaheimer-Nott. Was können wir von denen erwarten?
Von denen können wir erwarten, dass sie zum einen in den Sprints ganz vorne mitwischen wollen mit Mark Cavendish. Aber da muss man natürlich sehen, ob Cavendish noch die Endgeschwindigkeit hat, um André Greipel und Marcel Kittel zu schlagen. Und zum anderen, ja, interessante Fahrer für die Berge, Serge Pauwels, der im letzten Jahr bei der Tour auch in den Bergen immer ganz vorne zu sehen war.
Ein Fahrer, der sehr aktiv auch gefahren ist. Also er ist mir jetzt nie aufgefallen als einer, der jetzt von den absoluten Spitzenfahrern da unter den Top 5 oder Top 8 ist, aber immer mal wieder in den Ausreißergruppen mit dabei, auch auf den anderen Etappen, nie weit weg und ich weiß es gar nicht, 11. war er, glaube ich, oder irgendwie in dem Bereich, oder war er sogar 10. oder 12.
Ja, aber also, größtenteils halt dadurch rausgefahren, wie du es gesagt hast, dass er immer in irgendwelchen Fluchtgruppen unterwegs war.
Also sehr, sehr geschickt, also vielleicht auch eine Methode, die vielleicht auch für einen Emanuel Buchmann durchaus ein gangbarer Weg wäre, aber da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie weit das möglich ist. Ja, ansonsten Mark Cavendish, genau. Endschneller Mann für die etwas schwierigeren Etappen, Edvald Boson-Hagen, der dieses Jahr schon gezeigt hat, dass absolut mit ihm zu rechnen ist. Sie haben einen guten Zug, Bernhard Eisel, Mark Renshaw, Stephen Cummings, bin ich mal wieder gespannt, ob er mal wieder eine Soloflucht wagt. Sicherlich wird er das machen, vielleicht wieder zusammen mit Thibaut Pinot und Romain Bardet.
Ja,
den hat vielleicht er gute Erfahrungen gemacht.
Ja. Dann die nächste, sollen wir nächste Mannschaft machen?
Machen wir gleich die nächste Truppe.
Team Giant Alpecin. Warren Barguil, Roy Curvers, John Degenkolb, Tom Dumoulin, Simon Geschke, Georg Breitler, Ramon Sinkeldamm, Laurens ten Dam und Albert Timmer. Was können wir von denen erwarten?
Also ich sag's ganz offen, ich erwarte von der Truppe, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen verwunderlich ist, ich erwarte keinen in den Top 10.
Okay,
warum also nicht? Für mich sind das Fahrer, die auch einzelne Etappen sicher gut sein werden. Ich erwarte auch, dass ein Barguil wahrscheinlich nicht weit weg von den Top Ten ist. Aber ich gehe davon aus, von der Besetzung, von der Tour, wenn da die Fahrer halbwegs gut durchkommen, sehe ich einfach 10 Fahrer, die stärker sind.
Okay.
Und ein Tom Dumoulin, ich glaube auch einfach, man wird ihn jetzt nicht mehr unterschätzen. Ich glaube, man hat bei der Vuelta letztes Jahr die großen Fehler gemacht, ihn zu unterschätzen. Beim Giro anfangs jetzt auch. Da ging es noch gut aus, weil er da seine Form nicht hat halten können. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er nochmal so brilliert.
Aber hat er nicht auch eher gesagt, dass er sich jetzt mehr oder weniger auf Olympia konzentrieren will und die Tour dann mehr oder weniger als Training nutzt?
Ja, es ist durchaus möglich. Also, ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, Barguil ist ein guter Fahrer, aber wenn wir jetzt die Liste durchgehen würden, wäre er bei mir jetzt nicht in den Top 10.
Okay.
Ansonsten, ja, Degenkolb sicherlich ein Name, der herausragt, auch wenn er nicht so sehr herausragt wie in den vergangenen Jahren. Simon Geschke, letztes Jahr für mich der absolute Saison, der schönste Augenblick eigentlich der Tour und auch der Saison an sich, dieser Sieg und auch die Art und Weise, wie er den rausgefahren hat. Und vor allem auch die Emotionen, die er danach rausgelassen hat, fand ich ganz, ganz stark. Breitler, auch ganz, ganz toll beim Giro gefahren. War ja dann auch im Gesamtklassement gar nicht mehr so weit weg, zumindest was die Platzierung angeht.
Ja, also die haben in diesem Jahr schon für die Berge ja sich ordentlich verstärkt und auch mit Laurens ten Dam zum Beispiel einen Mann geholt, der da doch sehr gut helfen kann.
Gut, gehen wir gleich weiter. Team FDJ. Der schon häufiger angesprochene Thibaut Pinot, der die Truppe anführt, mit dabei William Bonnet, Mathieu Ladagnoux, Steve Morabito, Cédric Pinot, Sebastian Reichenbach, Anthony Roux oder Anthony Arthur Vichot, der neue französische Meister und Jérémy Roy.
Ja, also dieses Team hat, denke ich, nur ein Ziel und zwar Thibaut Pinot so weit möglich, wie es irgendwie geht, in der Gesamtwertung vorne zu platzieren. Aber es stellt sich natürlich die Frage, ob diese Mannschaft wirklich in der Lage ist, qualitätsmäßig in den Bergen mit so Spitzenteams wie Sky oder Movistar oder auch Tinkoff überhaupt mithalten zu können.
Ja, also Morabito ist sicherlich ein Fahrer, dem man das noch einigermaßen zutrauen dürfte, am Berg noch möglichst lang dabei zu sein, aber dann wird es auch schon dünn, dann sind es eher Helfer, die man im Flachen da vorne mit erwarten würde. Also ein so ein Jeremy Roy, ein Semeru, das sind schon so Fahrer, die auch ein Rennen beleben können, Katsuyuki auch, also da wird man sicherlich auch einige Leute in die Fluchtgruppen schicken, aber ich sehe es ähnlich wie du, also dass man da am Berg
Ja,
selbst
da
mal die
müssen es
Initiative
die beiden
ergreift,
Schweizer richten.
glaube ich nicht. Ja. Gut, kommen wir zum deutschen Team. Team Bora-Argon18, Emanuel Buchmann mit der 1. Mit dabei Shane Archbold, Jan Bartha, Cesare Benedetti, Sam Bennett, Bartosz Husarski, Patrick Konrad, Andreas Schillinger und Paul Voss. Ja, was erwartet man da? Also.
Ja, also ich erwarte auf jeden Fall, dass Jan Bartha versuchen wird, der Ausreißerkönig der Tour zu werden wieder.
Ja.
Und ja, ansonsten denke ich, die beiden Jungen, Emanuel Buchmann, Patrick Konrad, die beim Giro del Trentino auch schon hervorragend harmoniert haben, muss man sagen, werden versuchen, mehr oder minder aufs Gesamtklassement zu fahren und Etappen zu jagen, in den Bergen wahrscheinlich. Und ja.
Genau, also ich bin ganz gespannt, ob Emanuel Buchmann da noch mal eins draufsetzen kann zu dem, was er letztes Jahr schon erreicht hat. Ralf Denk hat ja, als ich ihn im Zuge von Mailand San Remo mal interviewen durfte, hat gesagt, für ihn wäre die Saison eine erfolgreiche mit einem Tour-Etappensieg. Für dich ein realistisches Ziel?
Da gehört natürlich auch viel Glück dazu. Du musst zum einen die richtige Gruppe erwischen und dann muss es natürlich auch auf dem richtigen Terrain sein. Weil ja, ich denke zum Beispiel, ja, ein Fahrer wie Sam Bennett ist zwar ein guter Sprinter, aber der muss sich natürlich, der kann keinen Massensprint gewinnen gegen Kittel oder gegen André Greipel. Der muss natürlich auf einer mehr oder minder flachen Etappe muss der in die Gruppe gehen und dann versuchen, aus der Gruppe einen Sprint zu gewinnen. Ja, aber das Ziel haben sie ausgegeben und wir sind alle gespannt, ob es klappt. Ich denke, das könnte doch funktionieren mit den neuen Fahrern.
Kommen wir zur nächsten Truppe. Katjuscha, angeführt von Joaquin Rodriguez, Jacopo Guarnieri, Marco Haller, Alexander Christoph, Alberto Losada, Michael Markov, Jürgen Vandenbroek, Angel Vizioso und Ilnur Sakarin.
Ja, für mich das größte Rätsel eigentlich an dieser Mannschaft, warum man jetzt Ilnur Zakarin zur Tour de France schickt, nachdem er sich beim Giro d'Italia so schwer verletzt hat und also nach meinem Empfinden noch gar nicht wieder in Form sein kann. Und ja, ansonsten die Mannschaft natürlich gebaut um Joaquim Rodriguez und den zweiten Eckpfeiler Alexander Christoph, der sich in den Sprints beweisen wird oder beweisen will. Und ja, da muss man sehen, wie die das unter einen Hut kriegen.
Rodriguez, ein Mann fürs Bergtrikot, wahrscheinlich eher als fürs Gesamtklassement, oder?
Ja, man hat ja im letzten Jahr schon gesehen, dass Rodriguez auf Etappensiege geht und dann ja auch zwei Etappen gewonnen hat. Und ich denke, der wird mehr oder minder das Gesamtklassement, da wird er selber sehen, dass er da nicht nochmal aufs Podium fahren kann, weil er jetzt eigentlich schon in die Jahre gekommen ist und sich dann auf das Bergtrikot und Etappensiege konzentrieren, denke ich.
Ja. Christoph, ein Fahrer, der wahrscheinlich zumindest mal mit dem Ziel am Anfang reingeht, ums grüne Trikot ein paar Wörtchen mitreden zu können. Es sind einige flachere Etappen, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass er einem Sagan gegenüber ein paar Punkte gut macht. Muss man natürlich immer gucken, wie lang die Ambition dann wirklich aufrechterhalten bleibt, wenn Sagan mal auf ein, zwei Bergetappen da nochmal richtig abstaubt.
Ja, das wird natürlich sehr schwer, aber wenn er wieder eine Etappe gewinnt oder zwei oder in den Massensprints mal einen Marcel Kittel oder einen André Greipel oder dann auch einen Mark Cavendish schlagen kann, dann ist das echt schon ein Erfolg für die Mannschaft.
So, nächste Truppe, Lampre-Merida. Rui Costa, Yuki Arashiro, Matteo Bono, Davide Cimolai, Christian Duraschek. Jetzt kommt der Name, der mich wirklich vor größere lokopädische Probleme stellen wird. Skabu Gebremariam Gmrai. Und, nee, das war ja noch nicht der letzte, es geht ja noch weiter. Louis Meintjes, Luca Pibernik und Jan Polans. Ja. Man hat jetzt von Seiten von Rui Costa hat man schon gehört, er will wieder so ein bisschen weg von diesem Anspruch, Gesamtklassement fahren zu müssen, in Anführungszeichen. Er will da wieder eher auf Etappenjagd gehen. Das ist ja eher was, was ihm lag. Also damals schon bei Movistar hatte er die ein oder andere Tour de France-Etappe gewonnen, in manchen Jahren sogar doppelt. Wenn er da seinen Rückstand hat, ist er ein ganz, ganz starker Ausreißer, oder? Wenn er in der Gruppe dabei ist, er ist gut im Sprint, gut am Berg, ist er ja kaum klar zu schlagen.
Das ist auch auf jeden Fall, denke ich, der richtige Weg, den er da einschlägt. Und mit manches hat man ja jetzt eigentlich einen Fahrer, der dem es zuzutrauen ist, dass er in der Gesamtwertung eine Rolle spielt. Und ja, da denke ich, fährt man ganz gut mit dieser zweigleisigen Strategie, dass man den manches aufs Gesamtklassement schickt und den Rui Costa eventuell mal in eine Gruppe. Und wenn er in einer Ausreißergruppe ist auf einer bergigen Etappe, wird das schwer zu distanzieren sein.
Eine Truppe, bei der es gar keine Zweigleisigkeit geben sollte. Lotto Sudal, des Teams Deutschen Meisters, André Greipel mit seinem Kumpel Marcel Sieberg noch mit dabei, Lars Ittenbach, Thomas de Gendt, Jens de Buschere, Toni Galopin, Adam Hansen, der ewige Adam Hansen, ich glaube die 15. Großrundfahrt jetzt am Stück, Craig Henderson und Jürgen Roland. Gefühlt fährt die Truppe seit 10 Jahren jede Grand Tour so.
Ja, so ungefähr. Und ja, aber das ist ein
eingespielt. Wie eine Klassenfahrt sozusagen.
Ja, aber das Team hat sich bewährt. Also es ist eine eingespielte Truppe und es ist, denke ich, der fast beste Sprinterzug, den André Greipel da an seiner Seite hat im Feld.
Ja, ich denke, sicherlich auf jeden Fall konkurrenzfähig und werden ein großes, gewaltiges Wörtchen mitreden, wenn es ums gelbe Trikot nach Etappe 1 geht. Ein Mann, der da auch mitreden will, ist der Kapitän der nächsten Truppe. Für mich auch verwunderlich. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Thomas Vöckler die 1 bekommt. Aber die Leistungen dieses Jahr sprachen da doch beim Team Direct Energy eher für Brian Coquard, der dieses Jahr schon etliche Etappen gewonnen hat. Wie noch mit dabei Sylvain Chavanel, Antoine Duchesne. Johan Gen, Fabrice Jean-Debout, Adrien Petit, Romain Sicard, Angelo Tulli und der Kopfwackler, Thomas Vöckler, wie man ihn nennt.
Ja, Brian Coquard, denke ich, auch ein Sprinter, der jetzt in den reinen Massensprints wahrscheinlich auch wieder gegen die beiden Besten nicht sich durchsetzen kann, aber auf so ein bisschen hügeligen Etappen oder so ist er auch immer, denke ich, vorne zu sehen. Und ansonsten wird Vöckler seine gewohnte Show uns bieten.
Ja.
Ansonsten ist das Team natürlich enorm abgespeckt im Verhältnis zum letzten Jahr. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass, denke ich, weniger Geld da ist. Und man muss sich halt darauf fokussieren, aus Gruppen heraus irgendwie Siege zu holen.
Ja, erstmal der ganz große Name fürs Gesamtklassement, vielleicht nicht der ganz große, aber Pierre Rolland nicht mehr dabei, merkt man bei dem Team natürlich schon enorm. Und man wird da wahrscheinlich, wenn es um die Top 20 am Berg geht, da keinen Fahrer von diesem Team mehr vorne mit dabei haben.
Wobei, ich war überrascht, bei der Route du Sud ist der Thomas Vöckler sogar auf der Königsetappe noch lange mit Nairo Quintana mitgefahren. Also.
Ja, gut, aber muss man jetzt auch mal in Relation setzen, wer da sonst noch so mit am Start war. Also ja, also ich bin gespannt, man wird ihn sicherlich sehen, aber ich denke, die ganz großen Vöckler-Zeiten sind da doch auch vorbei. Manche sagen endlich, manche sagen, ja, war doch immer schön, wenn er es doch mal probiert hat. Naja gut, ein Team, das auch eine ganz klare Ausrichtung hat, ist das Team ETX Quickstep. Da ist das Ziel auch gelbes Trikot auf Etappe 1, danach Etappensiege, Etappensiege, Etappensiege. Und ich denke, dafür haben sie die ideale Truppe. Marcel Kittel, Alaphilippe, Ilio Kaiser, Dan Martin, Toni Martin, Maximiliano, Ariel oder Richese, Fabio Sabatini, Peter Wacott und Julien Vermot.
Also für mich eigentlich so das vielfältigste Team oder das einzige Team, das wirklich auf allen Terrains, also Bergetappen, Flachetappen und auch Zeitfahren gewinnen kann.
Und auch gerade so diese Hügelsprints, also da haben sie ja quasi die zwei perfekten Fahrer mit dabei. Also es gibt ja auch immer wieder so Etappen, wo es jetzt keine Pässe nach oben geht am Ende, sondern auch mal so 1-2 Kilometer. Und das sind ja Alaphilippe und Dan Martin kaum zu schlagen.
Ja, was ist es? Ich glaube, die zweite Etappe ist das doch schon. Ja. Also das würde mich nicht wundern, wenn die gleich die ersten beiden Etappen abräumen.
Ja, also bin ich ganz gespannt. Die Frage wird sein, Kittel, fährt er dann bis nach Paris? Schafft er das? Oder ja, wird sich wahrscheinlich versuchen durchzubeißen. Ansonsten haben sie da einige Nachrücker im Sprint. Und Richese ist sehr, sehr schnell. Der kann da sicherlich in die Rolle reinschlüpfen. Hat er ja Wo war's?
Wobei auch überraschend, dass der nominiert wurde. Also, der war jetzt zwar bei der Tour des Wiss ganz gut, aber es ist eigentlich ein Fahrer, der mehr oder weniger schon in den Jahren ist und eigentlich schon so ein bisschen abgehalftert war.
Ja. Weiß man nicht. Trentin ist ja der, die letzten Jahre bei der Tour, ich meine, fast gesetzt war und auch sehr erfolgreich war, ist ja dieses Jahr den Giro gefahren. War vielleicht dann jetzt auch noch ein bisschen platt. Sind wir einfach mal gespannt. Ich weiß nicht, vielleicht passt er auch besser in den Zug rein. Also
Kann
könnte ja
natürlich
sein.
sein, ja.
Dann kommen wir zum nächsten Team. Ja, Cofidis wirkt ein bisschen kopflos ohne Buhani. Angeführt wird das Team von Dani Navarro. Borut Bosic ist dabei. Jérôme Cousin, Nicolas Hedet, Arnaud Chenozon, Christophe Laporte, Cyril Lemoine, Luis Angel Mathé und Geoffrey Soub.
Ja, was sollen die noch machen ohne ihren Sprinter? Daniel Navarro ist natürlich ein Mann, der auch auf einer Bergetappe eventuell mal einen Etappensieg holen könnte. Borut Bosic, ein Mann, der auch aus einer Gruppe einen Sprint gewinnen kann. Und zum Beispiel Arnaud Janesson hat ja schon, glaube beim Giro war mal in den Top 10, auch schon bewiesen, dass er ganz gut klettern kann. Und ansonsten wird es natürlich jetzt schwierig ohne Bohani.
Genau, eröffnet aber vielleicht auch die Möglichkeiten für andere. Also es ist sein letzter Anfahrer, das ist meistens Geoffrey Soub. Die sind da ganz dicke. Vielleicht hat der da hin und wieder jetzt mal die Möglichkeit. Ist für mich immer noch der am grimmigst aussehendste Radfahrer im modernen Peloton. Also den könnte man ohne jegliche Probleme in irgendwelche Gladiatorenfilme als bösen Gladiator oder sonst was oder als was weiß ich, was alles einbauen. Also der ist furchteinflößend,
Die
allein
Leute
durch seine
hätten
Augen.
Angst, ja.
Gut, nächstes Team, Orica und nicht mehr Orica Green Edge, sondern Orica Bike Exchange.
Ja, Simon Gerrans, Michael Albasini, Luke Durbridge, Matthew Heyman, Daryl Impey, Christopher Juul Jensen, Michael Matthews, Ruben Plaza und Adam Yates.
Adam Yates bei der Dauphiné sehr, sehr stark gefahren. Der Mann für fürs Gesamtklassement, da soll er weit, weit vorne landen. Vielleicht auch ein Wörtchen mitsprechen ums weiße Trikot. Was ich mich spontan gefragt habe, ist es die beste Idee, Simon Gerrans und Michael Matthews beide ins gleiche Team zu nehmen?
Es sind eigentlich von den Charakteristiken her mehr oder weniger, ja, eigentlich doch Fahrer mit gleichen Stärken. Und es sind auch zwei Charaktere, sage ich mal. Und es ist schwierig, die sozusagen zu vereinen, dass die füreinander fahren, denke ich.
Ja, das ist das Schwierige. Also man hatte jetzt dieses Jahr vom Amstel Gold Race schon mal die Diskussion, fährt denn dann auch wirklich jeder für den anderen, wenn es denn sein muss? Das Ergebnis war, dass sie zwar beide da waren, aber vorne Valgren und Gasparotto dann schon weg waren. Ich darf mal gespannt sein. Es sind beides Fahrer, die haben einen recht guten Sprint, allerdings keinen Sprint, mit dem sie in einem Massensprint unter die Top 3 fahren. Es brauchen da doch die Selektion, dass nur noch wenige Fahrer oder wenige Sprintstarke dabei sind. Ja, vielleicht fahren sie dann doch wieder eher gegeneinander als füreinander. Ansonsten, ja, relativ ausgeglichene Truppe. Am Berg sind es jetzt quasi nie die Stärksten. Denen wird's im Endeffekt wird's Adam Yates, sollte er denn gut dabei sein, ähnlich gehen wie Esteban Chaves beim Giro. Außer Ruben Plaza, weit und breit wahrscheinlich niemand in Sicht.
Nein, also ja, Adam Yates ist da auf sich alleine gestellt, mehr oder minder, ja.
Ja, und dann die letzte Truppe noch, Fortuneo Vital Concept, oder ja, Eduardo Sepúlveda, Vegard Breen, Anthony Delaplace, Brice Feillu, Armindo Fonseca, Daniel McClay, Pierre-Luc Périgon, Chris Anker Sørensen und Florian Vachon.
Ja, auch eine Mannschaft mit einer Wildcard eingeladen. Und ja, die müssen auch versuchen, mehr oder minder das Rennen verrückt zu machen und über Fluchtgruppen ihre Erfolge zu feiern. Kann mich erinnern, im letzten Jahr, Pierre-Luc Perrichon war einer, der in der ersten Woche sehr, sehr aktiv war und oft in Ausreißergruppen war. Und ansonsten bin ich gespannt auf Eduardo Sepúlveda, der im letzten Jahr leider die Tour verlassen musste, weil er ein Stückchen im Auto mitgefahren ist. Und ja, aber der hat in diesem Jahr, glaube ich, bei der Tour de San Luis war er schon ganz, ganz vorne dabei.
Ja, ansonsten Brice Feillu, Etappensieger von Andorra. Allerdings jetzt auch schon 7 Jahre her. Chris Anker Sørensen, lange Jahre Helfer von Alberto Contador, jetzt sicherlich auch schon die besten Zeiten hinter sich. Daniel McClay, der Sprinter im Team, aber sicherlich auch ein Fahrer, der mit Glück mal in die Top 10 kommt, aber viel mehr wird da dann auch nicht drin sein. Insgesamt ein doch erlesenes Fahrerfeld, wie ich finde. Gibt es für dich Fahrer, die dich absolut überraschen, dass sie jetzt nicht dabei sind, wenn man jetzt mal von Kwiatkowski, den ich jetzt vorhin genannt habe, mal absieht?
Ja, was wir noch gar nicht, also weiß nicht, ob haben wir das erwähnt, Dominik Nerz nicht dabei ist.
Genau, das haben wir noch nicht erwähnt. Nee, hat mich auch sehr überrascht.
Ja, aber da soll es wohl irgendwie, also er soll selbst es nicht schaffen, zur Tour irgendwie richtig fit zu werden. Und ja, von daher ist er leider nicht dabei, weil das wäre auch im Fahrer, im Team Bora natürlich noch ein Fahrer gewesen, der da ja im Gesamtklassement vielleicht eine Rolle hätte spielen können.
Ja, absolut. Und ich meine, die Leistung, die er beim Critérium International im März gezeigt hat, Ende März, die war ja doch stark. Also da konnte er mit am längsten in der Führungsgruppe mitfahren und war da auch noch deutlich vor Emanuel Buchmann. Also wo man mal sieht, okay, wenn er in guter Verfassung ist, dann wäre auch einiges möglich gewesen. Also sicherlich jetzt auch nicht Richtung Top 10, aber wenn man jetzt mal vom Gesamtklassement absieht, so einzelne Etappen gut bestreiten, hätte man ihm sicherlich zutrauen können.
Ja, ist vor allem auch ein unheimlich zäher Fahrer, der in der dritten Woche dann also sogar noch besser wird sozusagen.
Ja. Ansonsten Fahrer, wo du jetzt sagst, hui, das ist jetzt nochmal so eine richtige Überraschung. Philipp Gilbert ist jetzt nicht im Aufgebot. Das belgische Meistertrikot wird man jetzt vergebens suchen.
Tom Boonen ist auch nicht dabei.
Ja. Weiß nicht,
Ja, aber
ist bei Tom Boonen, dann weiß ich jetzt nicht, inwieweit das vielleicht auch die eigene Überlegung ist, das jetzt da vielleicht auch selbst zu sagen, macht er nicht und sieht vielleicht seine große Chance dann auch Richtung WM in Katar. Das ist ja sicherlich ein Rennen, das ihm, was er in den letzten Jahren gezeigt hat, doch sehr liegen könnte. Vielleicht noch mal da die ganz große Chance, oder?
ja, ich denke, das wird das primäre Ziel sein. Und er sagt sich wahrscheinlich, ich kann mich auch über einen anderen Weg vorbereiten und bei der Tour de France ist mir die vielleicht auch die Sturzgefahr zu hoch.
Ja, ansonsten sind jetzt, würde ich sagen, so die erwartbaren Fahrer jetzt wirklich dabei. Klar, manche Entscheidungen sind knapp oder eng, aber ich denke mal, so erwartbar, ja. Gut, kommen wir weiter. Das waren jetzt die Teilnehmer. Jetzt kommen wir mal so ein Stück weit noch zur Strecke. Also ich denke, jetzt jede Etappe brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Aber gucken wir jetzt einfach mal so ein bisschen an, weil was die Fahrer zum Beginn der Rundfahrt erwartet und beginnen da mal mit der Etappe 1 und wie ich finde, unglaublich schöner Start am
Ja,
Mont
direkt
Saint-Michel.
vom Mont Saint-Michel. Und ich denke, in den ersten Tagen wird auch der Wind eine große Rolle spielen und es wird unheimlich hektisch am Anfang zugehen, weil wir eigentlich ja auf der ersten Etappe mehr oder weniger direkt an der Küste auch langfahren. Ja, erste Etappe eigentlich, würde ich sagen, Massensprint, oder?
Absolut, also ich denke, das wird sich kein Sprinter wird sich da die Butter vom Brot nehmen lassen. Vielleicht aber auch wirklich so eine Windetappe, wie man sie letztes Jahr hatte, als dann Toni Martin da mit einigen anderen Fahrern da in der Spitzengruppe war. Vielleicht ist ja sowas durchaus möglich, dass sich so eine Situation da einstellt. Wär sicherlich spannend, also sicherlich, wie sagt man so schön, keine Etappe, auf der man die Tour gewinnen kann, aber schon eine, wenn es da Zeitabstände gibt, auf der man sie vielleicht verlieren kann. Ähnlich auf der nächsten Etappe, das ist ja grob, nenne ich es jetzt mal, so eine Art Spiegelbild. Also auf der ersten Etappe geht es von Süden nach Norden, zweite Etappe geht es von Norden nach Süden, an der Atlantikküste vorbei und es geht das erste Mal, also vielleicht nicht das erste Mal richtig hinauf, aber es geht zumindest so hinauf, dass ich 100% von einem Wechsel des gelben Trikots überzeugt bin.
Ja, auf der ersten Etappe wird ein reinrassiger Sprinter, sage ich mal, das gelbe Trikot holen. Auf der zweiten Etappe ja entweder ein hügelfester Sprinter oder halt einer der Puncheure.
Genau, also zur Erklärung, es geht da 9 Kilometer vom Ziel, geht es schon mal 1 Kilometer etwa hoch bei 5%. Das ist sicherlich schon was einem, wenn es schnell gefahren wird, einem Sprinter, was er noch vielleicht schaffen kann, wenn noch nicht da gesprintet wird, dann geht es wieder runter. Und 3 Kilometer vor einem Ziel geht es dann für 2 Kilometer bei 6,5% bergan. Also das ist schon so ein Tempo, wo ich eigentlich davon ausgehe, da wird man auf dieser kleinen Kuppe, die man da erreicht, kaum noch einen Sprinter sehen. Dann geht es einen halben Kilometer geht es etwa eben und dann geht es nochmal 700 Meter mit 5,7% bergan. Also ich sehe da jetzt nicht wirklich einen Sprinter vorne. Für mich sind das dann schon wieder so Fahrer wie Dan Martin, Julian Alaphilippe. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht auch ein Valverde mit reinhängt. Von der Etappe wird es ihm sicherlich taugen oder ob er da schon sagt, da verliert er schon ein bisschen Zeit, um Kräfte zu sparen.
Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass zum Beispiel Peter Sagan das noch schafft, dabei zu bleiben.
Bin ich wirklich gespannt. Also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. 2 Kilometer, 6,5%. Klar, kommt immer darauf an, wie schnell man die fährt. Aber diese letzten 700 Meter dann auch nochmal mit 6%. Ja, vielleicht gibt es auch ein Finish, wie es letztes Jahr eins gab, das auf der Etappe die Van Avermaet gewonnen hat. Also dass dann doch auch nochmal, ich sage jetzt mal, nicht nur die absoluten Bergsprinter, sondern die Hügelsprinter mit vorne dabei ist. Und dann wäre dann vielleicht auch noch ja, so ein Edvald Boss und Hagen vielleicht auch noch zu nennen, der sowas vielleicht dann auch noch vielleicht könnte. Aber es wird spannend. Also ich denke, da müssen auch die Gesamtklassementsfahrer müssen auf dieser Etappe schon höllisch aufpassen. Es ist jetzt nicht jeder so antrittsstark und es könnte beispielsweise schon so eine Etappe sein, wo man schnell auch mal, wenn Lücken reißen, auch mal 10, 15 Sekunden definitiv verlieren kann.
Auf jeden Fall, ja. Und gerade die erste Woche ist immer für viele Fahrer gefährlich. Also wir haben gesehen, im letzten Jahr wurde im Prinzip auf dieser Etappe, die du vorhin angesprochen hast, die Tour mehr oder weniger entschieden, als Quintana die Zeit verloren hat.
Ein Fahrer, den man vielleicht auf der Etappe dann hätte auch noch ansprechen können, der auch schon gezeigt hat, dass er berghoch recht gut kommt, Michael Matthews, vielleicht dann auch Simon Gerrans. Gerrans hatte ja schon mal das Ziel, ins gelbe Trikot reinzufahren. Wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit, also zu sagen, er versucht möglichst weit vorne die erste Etappe abzuschließen und dann zweite Etappe vielleicht ins Gelbe. Ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend, also da freue ich mich drauf. Dritte Etappe, ja, es ist dann eher wieder was für die Sprinter. Geht zwar auf den letzten 2 Kilometern oder den letzten Kilometer geht es nochmal mit 2,5% hoch, aber generell kaum Schwierigkeiten.
Nee, also ich denke, da wird es auch wohl eher einen Sprint geben, es sei denn, es kommen mal Ausreißer durch.
Die Länge, also was man dazu sagen muss, dritte Etappe ist schon eine sehr, sehr lange mit 223. Das wird sicherlich zur Schwierigkeit beitragen, ja.
Aber auch die am nächsten Tag, also diese beiden Etappen nehmen sich eigentlich nicht.
Ist noch länger, dann mit 237 Kilometer. Und da geht es dann eigentlich ähnlich wie auf der Etappe davor, auch auf den letzten 500 Metern, würde ich sagen, mit 5% hoch. Also das ist auch wieder so eine Etappe, wo man sich jetzt nicht unbedingt sicher ist, was passiert da hinten raus. Das kann dann auch schon wieder eine Etappe sein, die für einen Kittel vielleicht mit 5% auf den letzten 500 Metern vielleicht sogar ein Stück zu schwer sein könnte.
Ja, das könnte sein. Also man hat prinzipiell, denke ich mal, so versucht, nicht einfach mehr so, wie es früher war, irgendwie 4 Flachetappen wirklich für die reinrassigen Sprinter aneinander zu reihen. Und da hat man das, denke ich, ganz gut geschafft, ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
Ja, nächste Etappe dann schon eine ganz schön spannende, finde ich. Das, ja, vielleicht eine typische Gruppenetappe, also relativ früh im Rennen, 5. Etappe. Es gibt 3 Bergwertungen der 3. Kategorie, eine der 4., 2 der 2. Es geht da die letzten, ja, was sind es, die letzten 100 Kilometer geht es fast, an den letzten 50 Kilometer fast nur hoch und runter. Es ist sicherlich spannend, es sind einige Anstiege drin, wird das Feld einigermaßen auseinanderziehen und es sind auch gar nicht so flache Dinger drin. Also da sind die Anstiege teilweise 5 Kilometer lang 8%, 4 Kilometer nochmal 8%. Also einen schwachen Tag darf man da jetzt nicht haben.
Ja, aber ich denke, das wird vielleicht so eine Etappe sein, wo du schon gesagt hast, eine Gruppe durchkommt und dann, ja, wir einen neuen Mann im gelben Trikot sehen und da sind die Favoriten vielleicht auch ganz froh drüber, dass sie die Last des gelben Trikots erstmal nicht tragen müssen.
Ja, ist sicherlich eine Überlegung. Auf der nächsten Etappe dann auch wieder ein paar Berge, allerdings dann die letzten 40, 50 Kilometer ohne große Schwierigkeit. Wird wahrscheinlich wieder dann auf einen Massensprint hinauslaufen und dann gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz nochmal die 7. Etappe dann an, was da dann noch ansteht.
Ja, die erste sozusagen Pyrenäen-Etappe.
Genau, also ein Anstieg, der nennenswert ist, der Lac de Payolle. Ja, die ganz großen Abstände wird es nicht geben. In den vergangenen Jahren war es sehr häufig so, dass Team Sky auf der ersten Bergetappe, ähnlich wie es das Team Jost Postel damals gemacht hat, eigentlich immer schon für klare Verhältnisse gesorgt hat. Was jetzt hier aus meiner Sicht dagegen spricht, ist die Tatsache, dass es danach noch 7 Kilometer ins Ziel geht, wo ich mir denke, okay, selbst wenn da jetzt ein Froome vielleicht so seine 20, 30 Sekunden hat, ich glaube, die kann man da mit Sicherheit dann auch nochmal gut fahren. Und ganz so steil wird es da jetzt auch nicht. Also 12 Kilometer, 6,5%. Ich kann mir da sogar vorstellen, dass da noch eine kleine Gruppe zusammen dann auf jeden Fall ankommt. Also eine ganz große Selektion erwarte ich nicht.
Ja, man hat also, denke ich, von der Tourorganisation aus, wie hieß die Ankunft, La Pierre Saint-Martin aus dem letzten Jahr gelernt, wo dann der Froome mehr oder weniger schon auf der ersten Bergetappe für klare Verhältnisse gesorgt hat. Und ja, diesmal steht da die Abfahrt, denke ich, im Wege. Und ja, da wird das Rennen noch offen bleiben. Und da ist es wieder so, man kann da die Tour vielleicht bei einem schwachen Tag verlieren, aber du wirst sie dort noch nicht gewinnen.
Was dann viel spannender ist, wenn man vielleicht dann doch nochmal die Etappen dann auch bis zum ersten Ruhetag uns angucken, ist die Folgeetappe. Also es geht danach nach 60 Kilometern geht es über den Col du Tourmalet und es schließen sich dann noch mit einer Bergwertung der zweiten Kategorie an und dann noch zwei der ersten. Das ist dann schon so eine Etappe, da könnte einiges passieren. Ist zwar noch recht früh im Rennen, Ende der ersten Woche sozusagen, aber ja, da muss man doch eigentlich schon mal gucken, was geht. Die Möglichkeit, da am ersten Berg vielleicht sogar schon eine kleine Selektion zu besorgen, weil das ist ja immer das, was man sich da als Fan wünscht, dass es ein sehr, sehr frühes Harakiri gibt. Erwartest du da Action oder denkst du, bis zum Col de Perisourde passiert da nichts oder es geht eine frühe Gruppe und alle gucken sich hinten an?
Ja, ich denke schon, dass da einiges, also dass da ein oder zwei Teams geben wird, die da den anderen mal auf den Zahn fühlen wollen. Aber generell so diese beiden ersten Pyrenäen-Etappen sind natürlich auch für einen guten Abfahrer eine Chance, da schon ein bisschen, ja, keine Ahnung, vielleicht noch keine Minuten, aber schon ein paar Sekunden gut zu machen. Und das ist auch eine Möglichkeit zum Beispiel für das Team Movistar, da zu versuchen, Chris Froome schon so ein bisschen in Schwierigkeiten zu bringen.
Und die ja, nächste Etappe ist auch die gleiche Möglichkeit wieder da nach Andorra Arcalis. Viele werden sich erinnern, Jan Ullrich 97, grandios da den Grundstein für seinen Toursieg gelegt. Ein bisschen negativer dann aber auch wieder die Nachricht vor 10 Jahren. Das ganz negative Ende der Karriere, aber Andorra Arcalis will wieder ewig mit Jan Ullrich ein Stück weit doch auch verbunden sein. Vielleicht auch eine Etappe, die sich dann vorhin haben wir es angesprochen, Brice ganz gern zurückerinnert aus dem Jahr 2009. Das ist aber auch dann noch dieses Jahr definitiv so eine Etappe. Da könnten dann so Relaisstationen eine Rolle spielen.
Auf jeden Fall. Vor allem, man hat auch gesehen, 2009 war Andorra Arcalis auch im Programm und da hatten wir im Schlussaufstieg ganz viel Wind. Und Contador hat da angegriffen, konnte aber nur irgendwie 15 Sekunden rausfahren, weil hinten haben die zusammengearbeitet und vorne war er halt allein und da hat halt der Windschatten noch eine große Rolle gespielt.
Ja, was ich damit meine, es gibt da ja, wenn man jetzt mal eine frühe Action jetzt voraussetzt, wenn es passieren könnte, gibt es hinter dem zweiten Berg der ersten Kategorie, hinter diesem Port del Canto oder Canto, gibt es ja doch eine, ja, vielleicht so ein Stück von etwa 30 Kilometern, das zwar bergan geht, aber das sehr gemächlich bergan geht. Das würde sich doch eigentlich optimal eignen, da mal ein bisschen was zu probieren. Also vielleicht für einen Fahrer, der schon viel Rückstand hat.
Ja, wenn sich einer schon für Rückstand eingehandelt hat, dann ist auf jeden Fall eine Chance. Aber da musst du natürlich, ja, ein oder zwei Leute vorne platzieren.
Also für mich, also wenn ich einen Fahrer jetzt nennen müsste, von dem ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass er an dem Tag in der Gruppe ist, dann würde ich Peter Sagan sagen.
Ja.
Weil das ist genau diese Rolle, wo er quasi zum einen für sich selbst für diese Zwischensprintwertung fahren könnte und zum anderen als Andockstation für Contador. Contador ist ja bekannt für seine verrückten Aktionen, da zur Verfügung stehen könnte.
Ja, wär auf jeden Fall eine Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe da zu erwischen.
Am nächsten Tag ist der Ruhetag, also warum nicht an dem Tag Harakiri? Also oftmals wurden ja unsere Hoffnungen schon enttäuscht, aber denkbar wäre es sicherlich.
Ja. Ja, und dann haben wir den Ruhetag und danach eigentlich so die klassischen Überführungsetappen. Also die Etappe jetzt nach Revel, das ist ja eine Etappe, wo es dann, keine Ahnung, entweder einen Sprint geben könnte, nicht mit den reinrassigen Sprintern, oder vielleicht auch mal eine Gruppe durchkommen könnte. Und die Etappe danach, nach Montpellier, ist eigentlich eine klassische Sprintetappe, wobei da könnte auch wieder der Wind eine Rolle spielen, weil wir haben gesehen, der Mistral hat da schon oft in der Gegend für einige Sekundenabstände gesorgt und könnte auch diesmal wieder der Fall sein. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es dann Sprint wahrscheinlich.
Ja, und danach der windige Berg, der Mont Ventoux. Und das ist jetzt, ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich die optimale Sky-Etappe. Die ganze Zeit nahezu flach, klar, ein paar kleinere Anstiege sind drin, aber dann volle Kanne rein.
Ja, die werden, also ich kann mir vorstellen, dass die da vielleicht ein ähnliches Feuerwerk abbrennen werden wie das letzte Mal, als wir oben waren, 2013. Und ja, ist die Frage, was die anderen dagegen machen können. Gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, nur so lange wie möglich versuchen, bei Froome am Rad zu bleiben.
Jo, und dann, ja, kommt schon das Zeitfahren, auch einige hügelige Passagen drin. Ich weiß jetzt nicht, ob sich Toni Martin dann auch beschweren wird. Ich meine, er hat ja diesmal auch die Möglichkeit, vorher das Programm sich anzuschauen. Von daher wird er wahrscheinlich wissen, was auf ihn zukommt. Danach eine Flachetappe. Und dann sind wir schon in den Alpen. Und da ist auch wieder eine ganz giftige Etappe, die da kommt. Von Bourg-en-Bresse nach Culot oder Culot.
Ja, vor allem, das ist die Etappe über den Grand Colombier. Der war 2012 schon mal im Programm. Und es wird also wirklich spektakuläre Bilder geben, weil das ist so ein, ja, wie soll man sagen, Serpentinenanstieg, der sich so hochschlängelt. Und danach fährt man ja quasi so eine Schleife durch den Zielort und dann fährt man den Anstieg quasi nochmal von der anderen Seite. Und dann eine Abfahrt ins Ziel. Also zwei Abfahrten zum Schluss, die wirklich, ja, schon fast gefährlich sind.
Nächste Etappe passieren wir dann die Schweizer Grenze. Das ist dann die Fabian Cancellara-Attacke-Etappe, oder?
Genau, zumal in Bern selbst gibt es dann auch noch so zwei kleine Anstiege zum Schluss, so auch, glaube ich, über Kopfsteinpflaster. Das ist genau das, was Cancellara mag, also für ihn prädestiniert.
Ja, und danach kann man eigentlich sagen, geht's bis auf die Schlussetappe, da geht es dann eigentlich wirklich jetzt auf den nächsten vier Etappen, geht's um die Wurst. Also wenn ich's vorwegnehmen darf, aus meiner Sicht jetzt bei dieser Tour erstaunlich viele Etappen, auf denen Gesamtklassement wirklich gemacht wird.
Ja, und auch abwechslungsreiche Gesamtklassements-Etappen. Also es sind jetzt nicht nur reine Bergankünfte. Und man muss ja auch immer schauen, wie man die Etappen platziert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Etappe vor, keine Ahnung, von einem Zeitfahren platziere, eine Bergankunft zum Beispiel, ist es ja beim Mont Ventoux so, das wird ganz spannend zu sehen sein, wer da wirklich Vollgas gibt, falls am nächsten Tag das Zeitfahren geben wird.
Ja, bei einer Etappe, wo jetzt ein Anstieg und dann auch eine Abfahrt ins Ziel erfolgt, könnte man noch meinen, okay, so machen sie ein bisschen ruhig, aber Mont Ventoux, da gibt es kein Bremsen. Also da gibt es eigentlich gibt es doch da nur Vollgas, möchte man meinen.
Ja, eigentlich schon. Aber es kann natürlich auch sein, dass einfach nur Sky fährt zum Beispiel und die gucken, wer hat einen schwachen Tag und dann geben wir richtig Gas.
Ja, okay, und dann.
Was eigentlich noch auch spannend ist, ist dieses Bergzeitfahren, weil das ist ja auch eigentlich kein klassisches Bergzeitfahren, sondern das ist so ein, ja, mehr oder weniger terrassenartiges Hügelzeitfahren und da wird es ganz spannend zu sehen sein, wer damit so am besten zurechtkommt mit dieser Charakteristik, weil das habe ich so bei einer großen Rundfahrt eigentlich selten gesehen bis dann.
Meinst du nicht, dass das ein True, also gut, wem generell so eine Fahrweise liegt, ist sicherlich ein Contador, der diese Rhythmuswechsel ja wirklich auch mag. Der da immer mal wieder aus dem Sattel geht und dann mal wieder Tempo macht, dann mal wieder in den Sattel geht, hin und her. Hinten raus sogar noch ein kleines Stückchen Abfahrt kommt, könnte ihm vielleicht auch entgegenkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit einem Froome aussieht. Ich könnte mir vorstellen, so ein Quintana, der wäre mit einem vielleicht gleichmäßigeren Rhythmus vielleicht dann doch eher gut bedient. Gut, ist natürlich jetzt das Bergzeitfahren auch schon spät im Rennen, von daher.
Wäre vielleicht auch was für ein Valverde.
Ja, gut, die Anstrengung ist überschaubar, 17 Kilometer. Wie lange wird man fahren? Ich denke mal im Bereich, bei dem Rennen vielleicht, hätte jetzt mal grob geschätzt, so 40 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr, weil es ja jetzt wirklich nicht die ganze Zeit berghoch geht. Ja, kann man sicherlich mal machen. Allerdings darf er natürlich nicht zu viele Kräfte verpulvern. Auf den nächsten Etappen wird das sicherlich da nochmal gefordert werden, ja.
Ja, wird er gebraucht werden noch.
Richtig. Ja gut, jetzt sind wir eigentlich mit den Etappen so weit durch. Hinten raus kommen jetzt auch noch einige Bergetappen, auf denen auch noch was geht. Schlussetappe in Paris. Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu den Erwartungen, zu den Favoriten. Wenn du jetzt mal so drei Fahrer nennen müsstest oder mit der Reihenfolge fürs Gesamtklassement, wer wären denn jetzt so deine drei Favoriten?
Also ich erwarte eigentlich ein mehr oder minder sehe ich zwei Fahrer ungefähr auf einem Niveau, sind Froome und Quintana. Und danach sehe ich eigentlich eine Gruppe von drei, vier Fahrern um Alberto Contador, Fabio Aru, Thibaut Pinot, vielleicht auch noch ein TJ van Garderen, ja, die eigentlich danach um Platz 3 kämpfen.
Ja, also ich sehe es ähnlich. Also für mich, ja, ist dann doch irgendwie Froome doch noch der Favorit, auch wenn ich es einem Quintana deutlich mehr gönnen würde. Einfach auch mal, dass man einen neuen Fahrer da ganz vorne mit dabei dann auch hat, auf dem höchsten Podest. Contador wird sicher noch mal alles geben, aber ich bin da seit der Dauphiné dann doch so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, wenn so ein Aru noch mal eins draufpacken kann, würde ich jetzt fast sogar Aru auf 3 tippen. Er hat ja in den letzten Jahren gezeigt, dass er sich doch immer auf den Punkt auch in Form bringen kann. Bei der Dauphiné war er jetzt noch nicht ganz so stark, obwohl er eine Etappe gewonnen hat, und da hat er schon gezeigt, dass er kämpfen kann. Ich glaube, dass sein Formaufbau relativ gut war. Deshalb hätte ich ihn jetzt, glaube ich, auf 3 gesetzt.
Ja, das kann schon sein. Also wie gesagt, ich sehe dahinter die Gruppe, hinter diesen beiden, die ich abgehoben habe, relativ dicht beieinander.
Jetzt, ja, jetzt ist es nicht das einzige Trikot, um das es geht. Ich denke mal, das Trikot, das jetzt am leichtesten zu tippen, ist das grüne Trikot. Die letzten 4 Jahre
Ja.
hat es Peter Sagan gewonnen. Mir würden jetzt nicht wirklich viele Argumente einfallen, außer jetzt einen Sturz, eine Krankheit oder ein Contador, der jetzt wirklich permanent die Hilfe von Sagan bräuchte, dass ein Sagan jetzt nicht grün holt, oder?
Nee, also ansonsten würde nichts dagegen sprechen.
Ja, ansonsten die größten Konkurrenten. Also ich habe in den letzten Jahren schon immer mal auch ein paar Konkurrenten gesehen, aber also die vielleicht das Potenzial dazu hätten, aber das sind ja meistens Fahrer, die dann ganz andere Ziele sich setzen. Also Fahrer, die vielleicht im Gesamtklassement ein bisschen weiter vorne sind, die schon einige Punkte geholt haben, aber die dann auf den Sprintetappen nicht reinhalten. Vielleicht ein Greg van Avermaet, wenn er konsequent auch in die Sprintetappen reinhalten würde. Ja, aber sonst so die ganzen Christophs, Kittels, Greipels, Cavendishs, die werden einfach auf den Überführungsetappen auch einfach zu wenig punkten, gehe ich davon aus.
Ja.
Bergtrikot. Schwierig.
Kann natürlich auch gut sein, dass es einer der Favoriten mitnimmt.
Ja, so als Abfallprodukt beispielsweise. Es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten, an dieses Trikot zu gelangen. Wir hatten damals diesen klassischen Fall mit Anthony Chouteau beispielsweise, der jetzt mit der Gesamtwertung gar nichts zu tun hatte und rein auf dieses Bergtrikot gefahren ist. Es gab aber jetzt auch schon so, ich möchte es fast sagen, so, ja, nicht wirklich Zwitter, aber beispielsweise so ein Samu Sanchez, der dann recht gut im Gesamtklassement war und das Bergtrikot so nebenbei noch mitgenommen hat. Das gibt's da auch immer mal wieder.
Ja, und
Schwer.
ansonsten natürlich vielleicht auch einen Fahrer, der relativ früh in der Tour viel Rückstand kassiert, einen schlechten Tag hat, der sich dann darauf fokussiert. Also weiß ja nicht, vielleicht ein Pierre Rolland oder Romain Bardet oder ja, so jemand.
Ja. Ein Trikot, das ich jetzt dieses Jahr auch wieder sehr, sehr spannend finde, ist dann beispielsweise das Trikot Weiß, das weiße Trikot. Ein Trikot, über das man sich ja die letzten Jahre gar nicht unterhalten brauchte, gefühlt. Also, weil da waren die Fahrer ja für so überragend, die um dieses weiße Trikot mitgefahren sind. So beispielsweise letztes Jahr Quintana, also da musste man nicht lang überlegen, wer das überhaupt holt. Dennoch, dieses Jahr so gefühlt, wenn man es mit letztem Jahr vergleicht, welche Fahrer da noch in der Wertung waren, Quintana, Bardet,
Ja.
Pinot, sind dieses Jahr alle aus der Wertung raus. Ist so ein starker Jahrgang wie der 90er Jahrgang. Also zu dem 90er Jahrgang gehören ja beispielsweise auch noch Fabio Aru, Kwiatkowski. So einen starken Jahrgang haben wir jetzt aktuell jetzt nicht mehr nachrücken ums weiße Trikot. Also da sehe ich jetzt keinen, der jetzt mit dem weißen Trikot
Ja,
ganz
aber
vorne reinfährt, oder?
ich denke schon, dass Varenbagi da deutlich in der Favoritenrolle ist. Also wird es schwer, also da irgendwie jemand, also ich rechne mit dem schon in den Top 15 und dann.
Adam Yates, Luis Manches sicherlich ein Fahrer, den man da noch recht weit vorne in der Wertung mit erwarten dürfte. Wilko Keldermann, ein Fahrer, den man vielleicht da noch anführen kann.
Ja.
Ein Fahrer, den ich mir vielleicht wünschen würde, dass er eingreift, aber wo ich fast die Befürchtung habe nach der Dauphiné, dass es vielleicht am Berg dann doch nicht ganz reicht. Julien Alaphilippe, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Fahrer, weil er gefühlt auch alles kann. Jetzt nichts wirklich Überragendes, aber auf sehr, sehr vielen Terrains zu Hause ist.
Ja, aber ja, mal schauen. Also, wie gesagt, ich schätze Varenbagi in der Gesamtwertung ein bisschen stärker ein als du. Und von daher sehe ich das nicht ganz so offen.
Ansonsten, wenn wir über die Teamwertung reden, das ist jetzt beispielsweise, was da wäre mein Favorit jetzt Movistar. Das ist so eine Wertung, die sie
Klasse.
anscheinend wertschätzen. Das geht anderen Teams nicht so. Also so Team Sky würde jetzt ist die Teamwertung jetzt nicht unbedingt favorisieren. Die haben da andere Ziele, aber Team Movistar, wenn es irgendwie geht, ist so eine Wertung, über die freuen sie sich und ich denke, da haben sie ganz gute Chancen.
Ja, selbst wenn Quintana am vorletzten Tag noch um den Toursieg kämpft, versuchen sie die Teamwertung zu gewinnen, so ungefähr. Also es ist wirklich schon
Not,
sehr wichtig.
notfalls in Paris, also durch Zeitbonifikation. Irgendwie müssen sie das hinkriegen. Ja, Trikots haben wir jetzt, meine ich alle, wenn ich mich jetzt nicht komplett damit
Ja, die
plan.
Ausreißerwertung könnten.
Ja, die haben wir ja schon an Jan Bartha
Ja.
vergeben. Ja, ansonsten, klar, bin ich einfach wahnsinnig gespannt drauf, was jetzt so die nächsten paar Wochen uns da oder die nächsten 3,5 Wochen, was uns da erwartet. Es geht ja dieses Jahr, was Sportevents angeht, wirklich Schlag auf Schlag. Also mit Giro, dann jetzt mit der Europameisterschaft. Jetzt haben wir schon die Tour parallel sogar noch. Danach Olympia, dann geht es gleich weiter mit der Vuelta. Also als Sportfan darf man sich dieses Jahr nicht beschweren.
Nee, es ist viel los. Aber bislang ist zum Glück noch alles ruhig geblieben und das hoffen wir natürlich auch für die Tour de France.
Ja, absolut. Also ich denke mal, Thema Sicherheit wird groß geschrieben. Bei der EM, klar, es gab kleinere Ausschreitungen, hat jetzt mit Terror, gut, mit dem, wie man ihn kennt, vielleicht nichts zu tun, auch wenn es für mich dann doch so eine andere Form des Terrors ist, aber halt eine, die jetzt nicht mal, nicht richtig auf Massenmord ausgelegt ist, aber dann doch irgendwie auf Zerstörung und Krawall.
Ja, und ich hoffe natürlich, dass in der ersten Woche wenig Stürze passieren. Also, dass wir möglichst ein faires Rennen zwischen allen Gesamtklassements-Favoriten sehen.
Genau, also ich muss da jetzt auch nicht mehr so ein Rennen wie vor 2 Jahren erleben, wo dann Contador und Froome relativ früh raus sind und dann, ja, dann doch Nibali außer Konkurrenz ein Stück weit fährt, weil alle anderen da nicht rangekommen sind. Wäre schon schön, wenn man da ein ausgeglichenes Rennen da erlebt. Ja, und dann, ja, wird schon Richtung Olympia danach weitergehen. Ich weiß gar nicht, inwieweit die Fahrer da noch Klassiker San Sebastian fahren als Vorbereitung auf Olympia oder ob man das dann eher rauslässt. Aber das wird man dann sehen.
Ja, das leidet alles, die Rundfahrten leiden so ein bisschen in Anführungsstrichen, unter Olympia, weil muss natürlich alles jetzt ein bisschen anders angeordnet werden im Rennkalender.
Okay. Nun, ich denke, dann sind wir mit der heutigen Folge zur Tour de France, also die große Vorberichterstattung von Velo-Home für die Tour, sind wir da jetzt so weit durch. Also, was man vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, wir werden es jetzt leider nicht wie beim Giro schaffen, jeden Tag eine einzelne Folge aufzunehmen. Das hat verschiedene Gründe. Also, es hat uns beim Giro sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Jetzt ist es aber so, dass wir jetzt während der Tour immer mal wieder einzelne Leute von uns jetzt nicht da sind, beschäftigt sind. ja auch ganz, ganz große Tour-Fans sind und vielleicht auch manchmal einfach nur die Tour genießen, ohne da jetzt wirklich, vielleicht ohne die Verantwortung, da noch abends noch eine Sendung im nüchternen Zustand rausbringen zu müssen. Wir werden aber dennoch gucken, dass wir dann in regelmäßigen Abständen immer mal wieder eine Sendung machen. Das wird so in einzelnen Blöcken sein. Ich würde jetzt mal schätzen, so im Abstand von 5 Tagen bis zu einer Woche, je nachdem, wann es sich anbietet. Ich meine, die
das macht ja Sinn. Also nach der ersten Woche mal irgendwie eine Sendung ins Auge zu fassen und dann so zwischen den Gebirgen.
Ja, oder auch immer, ich meine, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass man auch mal spontan vielleicht dann doch auch mal eine Sendung macht, falls es jetzt mal wirklich was Diskussionswürdiges gibt oder auf irgendeiner Etappe was besonders Spannendes passiert. Ich denke, da werden wir schon eine Lösung finden und würden das dann möglichst rechtzeitig euch natürlich auch mitteilen, dass ihr da Bescheid wisst, wann es was gibt. Und ansonsten, falls ihr Ideen habt, über was wir uns mal unterhalten sollten aus dem Profibereich, da sind wir ja für alles offen. Also wenn ihr da mal ein interessantes Thema habt, wo ihr sagt, okay, hey, da würde ich dir mal gerne dazu hören, was beispielsweise der Thomas, ich oder vielleicht auch der Christian da eine Meinung für haben oder Meinung zu haben, gern immer her damit. Freuen uns natürlich immer über Live-Hörer, freuen uns über jeden Kommentar unter unsere Sendung, über sämtliches Feedback, sei es über die Technik, sei es über unseren Quark, den wir ab und zu verzapfen. Mhm. Hier sind wir immer ganz froh.
Jo. Ja, gut.
Ansonsten würde ich sagen, machen wir mal den Deckel drauf und dann wünsche ich euch allen eine spannende, schöne erste Woche bei der Tour.
Ja, guten
Tag. Ciao, ciao.
Ciao.